Und ich glaube, das war ja auch so eigentlich mit wirtschaftlich die härteste Zeit für dich, oder?
Wie das ist, wenn man Unternehmer ist, dann man wittert eine Opportunität und dann bin ich im wahrsten Sinne des Wortes all in gegangen.
Wir reden von einem 7-stelligen Betrag, den du da reingegeben hast, ne?
Ich habe es nie so richtig zusammengerechnet, aber ich schätze, das müssten so 1,5 bis 1,7 Millionen gewesen sein. Aber es war eine Zeit, wo mir dann gute Freunde geraten haben, sagen, warum meldest du nicht Privatinsolvenz an? So, das, da kann sich niemand von allein draus rausarbeiten.
Ich kann mich aber auch erinnern, dass du dann angefangen hast, quasi deinen Körper zu verkaufen, aktiv gegen Unternehmensanteile. Das heißt, du hast ja extrem viele gute Gründer kennengelernt, die auch sehr große Unternehmen führen. Gibt es da für dich irgendeine Eigenschaft, die die alle ein?
Also die wichtigste Fähigkeit, die man braucht, ist ganz sicher...
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel, heute zu Gast ist Philipp Klöckner und wir erzählen die Story, warum er von Greifswald nach Berlin migriert ist, dann ausgerechnet bei Idealo gelandet ist, seine ersten relevanten Exits mit Delivery Hero und vor allem Home2Go gefeiert hat und heute als KKA-Berater, Keynote-Speaker und als Podcast-Host sein Geld verdienen muss. Philipp, herzlich willkommen.
Hallo Markus.
Moin. Pip, erzähl uns mal ganz kurz, wie du dich heute selber beschreiben würdest.
Ich glaube, das meiste, was ich mache, kann man unter Analyse zusammenfassen. Also ich unterschreibe mich inzwischen als Technologieanalyst oder Tech-Analyst. Ich arbeite als Berater, wo ich helfe, Unternehmen zu analysieren, unter anderem für Kapitalgeber wie KKR oder andere Private Equity Unternehmen. Ich investiere in Unternehmen, sagen, was immer eine Analyse voraussetzt. Ich mache einen Podcast, wo wir Technologien, Unternehmen, Märkte analysieren. Und wenn ich als Keynote-Speaker meine Erfahrungen teile, ist das letztlich auch in der Regel eine Analyse des Ist-Zustands oder ein Blick in die Zukunft. Das ist so die große Klammer, glaube ich, unter die man alles packen kann, weil ich irgendwie mein Wissen und meine Erfahrungen gern weitergebe an Menschen, sozusagen in der zweiten Hälfte meines Lebens.
Ja. Okay, jetzt wird's hart. Wir reden über dein Alter. Wie alt bist du und wo lebst du?
Ich bin 44 und lebe im Prenzlauer Berg in Berlin.
Okay, in Berlin. Das ist ja schon mal, das ist ja ganz gut. Du bist in Greifswald aufgewachsen, also da auch geboren, da auch, glaube ich, studiert. Kommst du aus einem Unternehmerhaushalt?
Nee, meine Eltern sind, ja, Bildungsbürgertum würde man vielleicht sagen. Meine Mutter ist Ärztin, Kinderärztin, hat aber im öffentlichen Dienst gearbeitet als Amtsärztin. Mein Vater ist Berufsschullehrer, also auch studiert, dann in der Berufsschule gearbeitet, später dann nach der Wende im öffentlichen Dienst auch, im Sozialamt als Abteilungsleiter. Das ist mein Hintergrund. Also unter Unternehmertum gibt es in meiner Elterngeneration nicht. Ich würde sagen, meine Großmutter war eine sehr, sehr unternehmerische Person. Die hat, du weißt es ja, dass es in der DDR wenig Möglichkeiten gab, so irgendwie nebenbei Geld zu verdienen oder eigene Geschäfte aufzubauen. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich viele Nachmittage damit verbracht habe, Dinge aus dem Garten meiner Oma vor der Kaufhalle zu verkaufen. Also
vor dem Konsum, oder?
Vor Kaufhalle.
War eine Kaufhalle?
Bei uns ist es Kaufhalle. Okay. Vor der Kaufhalle waren in der Regel so tischtennisartige Tische, wo Leute aber, glaube ich, eigene Produktion verkaufen durften. Es war so ein bisschen, weil die DDR auch ein bisschen unterversorgt hat, ihre Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln teilweise. Und das heißt, wer einen Kleingarten hatte, durfte da irgendwie Kohl, Blumen, Schnittlauch, Radieschen verkaufen. Und meine Oma hatte einen eigenen Garten, wo sie die Dinge selber angebaut hat. Und die habe ich dann oft zusammen mit ihr oder auch alleine sagen, nach der Schule vor der Kaufhalle verkauft für ein paar Cent oder Pfennige, hat man damals gesagt.
Okay, sie hat also die Niedlichkeit ihres Enkels missbraucht, um es kapitalistisch, um daraus Kapital zu schlagen.
Weiß ich nicht, ob jetzt mein süßes Aussehen dazu geführt hat, dass da was verkauft wurde. Aber ich habe auf jeden Fall gelernt quasi, dass man sozusagen mehr Leistung zu mehr Erlös führen kann. Und dass es aber auch Arbeit ist, sowohl das aufzuziehen, das Gemüse oder die Blumen, sie zu ernten und auch selbst der Verkauf und das Vermarkten sozusagen dann auch nochmal Arbeit ist. Das ist, glaube ich, der unternehmerischste Teil meiner Familie.
Ja, und ich glaube auch bei dir dann fast bis zum Studium. Ne? Du hast jetzt wahrscheinlich, oder hast du als Schüler schon irgendwelche unternehmerischen Dinge gemacht? Du hast ja dann sehr stringent Abitur gemacht, studiert in Greifswald?
Unternehmerisch vielleicht nicht. Ich habe also die Zeit meines Lebens gearbeitet. Also ich habe mal, sag mal scherzhaft so, ich war mit 15 schon an der Universität. Und das stimmt. Die Wahrheit ist, ich habe in den Schulferien die Klos geputzt an der Uni. Der Vater eines Freundes hatte ein Reinigungsunternehmen, das den Auftrag für die Universität hatte. Und es war damals ein sehr begehrter Job tatsächlich, die Uni zu putzen in den Schulferien. Wenn die normalen Reinigungskräfte auch in ihrem verdienten Urlaub waren, durften das Schüler übernehmen. Und dann habe ich halt gelernt, wie man Treppen gut fegt, große Hörsäle wischt, Toiletten reinigt, Fenster wischt und so weiter. Und war ganz froh, dass ich mir irgendwie ein paar hundert Mark über die Schulferien verdienen konnte damit. Musste aber immer morgens um 5 aufstehen und bis mittags oder 14 Uhr arbeiten tatsächlich. Und später im Studium habe ich im Callcenter gearbeitet und verschiedene andere Sachen gemacht, aber ich habe eigentlich immer gearbeitet.
Du hast dich aber nicht übers Putzen fürs Studium qualifiziert, du hast schon Abitur gemacht.
Ich habe ganz gutes Abitur gemacht eigentlich, ja.
Ist ja auch, ne, Eltern beide irgendwie im akademischen Hintergrund, wahrscheinlich auch gewollt, dass du studierst und auch sehr happy damit, dass du studierst und auch ja, gute Schulleistung höre ich oft. Auch der Flo Heinemann hat ja 2 Lehrer als Eltern, auch sehr gut und sehr auch eine ganz normale akademische Karriere eigentlich immer angestrebt, auch gerne in die Forschung gehen zu wollen. Das war bei dir auch so, dass BWL studiert, oder?
Also die Schulleistungen waren, ich würde sagen, gemischt. Es gab Fächer, die mir sehr leicht fielen, so da hatte ich konsistent Einsen geschrieben. Es gab auch welche, die mich weniger interessierten oder einfach Lehrer, die nicht gut zu meinem Naturell gepasst haben oder so, die es mir nicht gut vermitteln konnten. Vielleicht hat es für andere funktioniert. Da habe ich dann auch schlechtere Noten bekommen. Mir ist so dieses Wahlpflichtprogramm, was es dann später gab, entgegengekommen, wo man so ein bisschen ein paar Fehlerfelder abwählen konnte. Dadurch habe ich dann am Ende sagen, zu einem Schnitt mit einer 1 vorne geschafft. Der dann absolute Schnitt meiner Noten wäre eher schlechter gewesen. Aber ich habe immer ein paar Fächer gehabt, wo ich wirklich sehr gut war. Ja. Und ich hatte eine große Sympathie für das Fach Chemie. Ich fand das unheimlich logisch einfach. Also ich habe für mein Chemie-Abi, glaube ich, 2 Stunden in der Nacht vorher gelernt. Weil ich sage, Chemie ist mir ist vielleicht nicht viel gegeben, aber so das Fach fand ich so logisch, dass es keinerlei Lernen brauchte.
Das war für dich kein Auswendiglernen-Game? Chemie war für dich ein Logik-Game?
Ich musste mir ein Heft dann nochmal so durchblättern, um zu sehen, was könnte dann eigentlich rankommen.
Das war für mich aber Physik, aber Chemie habe ich nie zugehört. Ja,
Physik ist auch, also Naturwissenschaften insgesamt, kann man sagen, sind sehr logisch eigentlich. Oder für mich sagen logisch. Und deswegen habe ich habe dann auch das beste Chemie-Abo im Abi im Land geschrieben und einen Preis bekommen dafür. Und habe dann natürlich überlegt, ob ich Biochemie studiere. So, das konnte man in meiner Heimatstadt studieren, aber ich hatte dann wirklich Respekt davor gefühlt, den Rest meines Lebens in einem Labor zu stehen. Mir ist gar nicht so wichtig, irgendwie mit Menschen zusammenzuarbeiten, aber nur im Labor fand ich dann doch ein bisschen langweilig. Und dann habe ich so ein bisschen gemacht, was meine Freunde alle gemacht haben, ehrlich gesagt auch, die ich von der Schule noch kannten. Da haben halt viele BWL studiert. Ich hätte noch lieber VWL studiert, habe mich auch beworben bei der ZVS an einer sehr guten Uni für Volkswirtschaftslehre und ist dann aber BWL in meiner Heimatstadt geworden, wo ich glaube, ehrlich gesagt, die Lehre für BWL gar nicht so schlecht ist. Also ich habe beim späteren Leben natürlich viele BWL-Studenten auch getroffen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die eine deutlich bessere Lehre genossen haben. Ich glaube, die haben bessere Netzwerke, bessere Unis mit einer besseren Reputation, das zweifelsohne. Mehr Praktika gemacht, bessere Praktika gemacht. Aber ich war mit der Lehre an der Universität Greifswald eigentlich sehr zufrieden, ehrlich gesagt. Oder fand, das hat mich ganz gut vorbereitet auf meinen Job.
Und dann hast du ja die Flucht nach vorne angetreten nach dem Studium. Du bist nach Berlin und bist dann auch noch ausgerechnet bei Martin Sinner und Albrecht von Sonntag und Idealo gelandet, oder?
Ich war so ein bisschen Wirtschaftsflüchtling. Also Mecklenburg-Vorpommern, wo Greifswald liegt, ist eine, also Greifswald liegt so in der Nähe von Rügen, am einem der 2 ostdeutschen Atomkraftwerke gelegen. Ist eine Universität in Hansestadt an der Ostsee. Und die Region ist aber strukturschwach. Also da gibt es, wenn man BWL studiert hat, kann man bei den Stadtwerken arbeiten, eventuell irgendeine Unternehmensnachfolge, wenn man Glück hat, antreten. Und ansonsten muss man aus dem Land rausziehen. Und ich habe versucht, irgendwas, was so um 300 Kilometer Umkreis ist, zu finden. Ich hatte ein paar Bewerbungsgespräche bei Mittelgut. Man muss sagen, mein Abitur war deutlich besser als mein Diplom. Diplom habe ich aus verschiedensten Gründen am Ende nicht so gut abgeschlossen. Und habe mich dann bei ein paar so 2 drittklassigen Banken, Kreditversicherern und so, weil ich das ganze Thema Finanzen sehr interessant fand, beworben. Fand aber entweder da, wo ich vielleicht hätte anfangen können, die Bewerbungsprozesse schon so langweilig, dass ich dachte, das soll jetzt auch nicht der Rest meines Lebens sein. Oder habe mich für andere Sachen vielleicht auch nicht qualifiziert. Und eine andere Sache, die mir halt lag, ich habe damals schon mit Aktien rumgespielt und fand deswegen Finanzen ganz interessant. Und die andere Sache, die ich konnte, wo ich dann überlegt habe, ist, was kannst du eigentlich noch? Ich habe damals schon die Webseite unseres Volleyballvereins gebaut, das so mit Internet kennst und hatte irgendwie so die ersten diese Pay-to-Surf Toolbars und sowas ausprobiert und irgend so Multi-Level-Marketing so ein bisschen mich reingefuchst und dachte, dieses Internet-Ding kannst du auch ganz gut. Also habe ich dann so ein bisschen ich will nicht sagen aus Verzweiflung, aber nochmal versucht, zumindest bevor ich jetzt sozusagen eine Bankenkarriere starte, zu gucken, ob es in der Internetwirtschaft irgendwas gibt und hatte relativ schnell 2 Einladungen aus Berlin bekommen. Das eine war Magic's Music Maker, ich glaube, die gibt es jetzt nicht mehr inzwischen.
Mehrfach verkauft und so.
Genau. Und das andere war Idealo. Ich hatte bei beiden Forschungsgespräche, hatte bei beiden relativ relativ schnell ein Angebot bekommen und habe mich dann für Idealo entschieden, weil das wie ein sehr junges, dynamisches Unternehmen wirkte, bei dem ich definitiv viel lernen konnte.
Wie jung war denn das Unternehmen damals, Idealo?
Ich glaube, Idealo war so, ich würde schätzen, so 40, 50 Leute, die gefühlt alle zum CEO oder den Gründern reportet haben. Also es gab kein mittleres Management. Es ging auch darum, dass es gab damals so ein, ich weiß nicht mehr, wie das Programm hieß, aber so ein Förderprogramm der Investitionsbank, wo quasi der Umstand, dass akademische Abgänger in Startups sozusagen ihr Know-how einbringen, gefördert wurde. Zu der Förderung ist am Ende nie gekommen, das ist eine längere Geschichte. Aber so ein,
man hat versucht, dich zu fördern.
Genau, man hat versucht sozusagen zusätzliches BWL. Ich glaube, der Gründer war Architekt, ein anderer Mitgründer Techie, ein anderer Mitgründer Jurist. Ich hätte sozusagen theoretisch sagen BWL-Know-how, so viel Know-how, wie man als Uni-Abgänger halt hat, in die Firma bringen können. Und habe dann aber tatsächlich in der sagen Datenredaktion angefangen, Produktdaten zu pflegen für den heute größten Preisvergleich Deutschlands.
Ich wollte gerade sagen, Idealo ist ja ein Internet-Urgestein, gehört zu Axel Springer, super erfolgreich, wahrscheinlich der Preisvergleich irgendwie in Deutschland, jedenfalls gefühlt im Alltag in meiner Nutzung auch. Inzwischen glaube ich auch knapp 20 Jahre alt. Und da hast du dich aber schnell emporgearbeitet.
Also ich habe angefangen sozusagen, und ich glaube, das ist total richtig, ich hätte auf keine andere Art anfangen wollen in der Datenredaktion. Das heißt, ich habe mir Kataloge von Herstellern angeschaut oder im Internet heruntergeladen und sagen die Produktdaten, was das Core-Asset von den, würde jetzt zu weit führen, zu erklären, warum, aber das Core-Asset von Idealo sind die Produktdaten, die einzigartig gepflegt sind bei Idealo mit viel Aufwand. Und damit habe ich anfangs viel Zeit verbracht, das gut und effizient zu machen. Habe dabei schon erste Prozesse so ein bisschen verbessert, irgendwie statt alles einzeln einzugeben, das mit Excel hochzuladen, so ein bisschen zu verstehen, auf welche Produkte funktionieren eigentlich gut. Wo sollte ich eigentlich, also sollte ich jetzt eine Kochpfanne anlegen, Bratpfanne anlegen oder ein Messerblock oder Gläser oder was einen Stecker hat oder so, Winterreifen, was ist eigentlich, wo sollte ich eigentlich meine Arbeitszeit verbringen? So ein bisschen Analyse-Tools, was man heute BI nennen würde, sagen, was sind eigentlich die Kategorien, die uns fehlen? Was sind eigentlich Produkte, die wir dringend brauchen, weil sie super populär gerade sind? Das heißt, ich habe meine Arbeit schon versucht, schlauer zu machen quasi und Tools zu bauen, um besser zu verstehen, wo die Arbeit am besten investiert ist. Und das habe ich auch, ich glaube, bis ans Ende meiner Karriere bei Idealo weitergemacht, um sagen, dieses Kernbusiness so ein bisschen zu verstehen und weil ich auch so ein bisschen eine Passion dafür hatte. Diese Kategorien, wenn man da einmal anfängt, die zu pflegen, dann möchte man auch mal, dass die sauber sind. Und parallel gab es mal eine Phase, ein kleines Team hat schon an dem Reiseprodukt von Idealo gearbeitet, also ein Hotelpreisvergleich und Flugpreisvergleich. Und die haben sich irgendwie so mit Gemeindedatenbanken und sowas rumgeschlagen. Und ich habe mitbekommen, wie Martin, der CEO, mit denen gesprochen hat. Und ich habe während des Studiums bei Telefonauskunft gearbeitet und das führt zwangsläufig dazu, dass man so fast alle Postleitzahlen und Vorwahlen in Deutschland, alle Orte, Gemeinden und so weiter, die föderale Struktur und so eigentlich sehr gut versteht. Und damals ging darum, zum Beispiel die Flughäfen zu katalogisieren und für Hotels die Gemeinden. Und ich meinte so, ich kenne mich ein bisschen damit aus, vielleicht soll ich denen helfen. So. Dann hat Martin mehr oder weniger gesagt, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt der Produktmanager Reise bei Idealo geworden. Also ich habe mich einmal im falschen Punkt quasi gemeldet und wurde dann diesem Team vorgesetzt und habe dann über Monate quasi das Flugpreisprodukt aufgebaut, was später sehr erfolgreich und profitabel geworden ist. Also ich habe ja vorhin erzählt, dass diese Förderung nicht geklappt hat. Ich hatte basierend auf die Hoffnung einer Förderung ein sehr niedriges Einstiegsgehalt bei Idealo, also unterm heutigen Mindestlohn, glaube ich. Und es hieß aber, wenn die Förderung kommt, dann kannst du deutlich mehr Geld bekommen und so. Das ist nie passiert, das heißt, wir mussten das irgendwie neu verhandeln und dann hat Martin sehr unternehmerisch zu mir gesagt, wir würden dir jetzt nicht so viel Geld, also du kriegst ein bisschen mehr Geld, so, aber gar nicht so viel, aber du machst jetzt dieses Reiseprodukt, du kannst so und so viel Prozent vom EBIT haben, das da entsteht und wenn du das EBIT steigerst, bekommst du davon sogar noch mal ein bisschen mehr von der Steigerung, was glaube ich ein super Anreizsystem war. Und über die nächsten Jahre ist, ich weiß nicht, ob ich die konkreten Zahlen sagen darf, es ist schon lange her, aber das hat halt einen mittleren Millionenbetrag Umsatz gemacht und davon sind 90% ins EBIT gegangen, würde ich sagen. Also das Entwicklerteam, mit dem ich arbeiten durfte, war relativ übersichtlich, das Content-Team ebenfalls. Also es hatte eine exorbitante Marge.
Es hat sich für euch beide gerechnet und das war ja auch eigentlich schon sehr unternehmerische Vergütung. Und soweit ich weiß, hast du ja auch das Geld, was du dort verdient hast, hast du ja auch eigentlich immer investiert. Hast ja auch schnell mit eigenen Projekten angefangen. Du warst ja mal irgendwann sehr, sehr stark in der SEO-Szene auch aktiv. Also hast ja bei Idealo quasi große Datenbanken und Datenmengen kennengelernt. Und ich kann mich erinnern, du hast ja ein paar Projekte gehabt. Ne? Du hast ja Mode.net gemacht. Ja, du hast Stau.info gemacht. Also auch wirklich, wo du quasi Verkehrsdatenbanken die Daten bekommen hast und die quasi Hunderttausenden teilweise täglichen Besuchern präsentiert hast. Da warst du ja schon immer nebenbei relativ stark. Das war auch deine Domain-Phase, glaube ich, ne? Hast du auch viel mit Domains gemacht.
Ja, genau. Also sagen, dieser dieses Arbeits-Incentive-System bei Idealo war sehr unternehmerisch, ich bin relativ sicher, dass der Rest der Firma auch sehr glücklich war damit am Ende. Die Vorliebe für Daten, die Wertschätzung für Daten kommt sicherlich auch aus der Zeit bei Idealo. Warum ich sogenannte Side-Projects begonnen habe, also meine eigenen Domains so ein bisschen zum Rumspielen, das lag so ein bisschen daran, dass ich einfach vor diesem Riesenkonstrukt Idealo viel Respekt hatte. Ne? Also man als SEO braucht man so ein bisschen ein kleines Labor, wo man so ein bisschen rumspielen kann. Was funktioniert eigentlich? Wie funktioniert Google, um das zu verstehen? Das steht nirgendwo im Internet, ehrlich gesagt. Oder beziehungsweise nur die allgemeinen Weisheiten stehen im Internet. Das heißt, man braucht so ein bisschen sein Labor. Deswegen habe ich begonnen, so selber wieder Webseiten mehr zu betreiben. Anfangs mit meinen Sportwebseiten und Vereinswebseiten, später dann auch kommerziellere Sachen oder Unterhaltungssachen. Und das diente eigentlich nur dem Zweck, Google besser zu verstehen und zu lernen, und Dinge herauszufinden, die ich später für Idealo einsetzen kann. Und dabei ist sozusagen als Abfallprodukt, sind diese Projekte aber relativ erfolgreich geworden. Also angefangen hat das so mit Unterhaltungsseiten, so Sekundärformate zu TV-Shows. Also damals kam dieser Trend mit DSDS und Germany's Next Topmodel und so. Und ich habe gemerkt, dass die großen Medien viel zu wenig darüber berichten, dass es aber unheimlich viel Nachfrage danach gibt. Und habe dann begonnen, Inhalte dafür zu produzieren nachts, wenn die Shows liefen. Das ist ja das, dadurch ist einmal, war ich mal ein paar Tage lang das größte Blog Deutschlands. WordPress hat mir sehr geholfen, dass jeder Webseiten bauen konnte quasi damit. Ich habe dann gemerkt, dass so der Bereich Mode, Möbel große Märkte sind, die noch unter, also damals gab es noch keinen Home24, glaube ich. Otto war im Internet, Esprit vielleicht. Du kennst das so ein bisschen die Zeit, wo es kaum Affiliate-Programme gab. Ja. Es gab so Verticals, also man hat Geld verdient, so mit sowas wie diese DSL-Verträgen, Gambling, Versicherung, das kam so ein bisschen ins Internet. Aber so Mode und Möbel galt als nicht monetarisierbar eigentlich, weil es kaum jemand übers Internet bestellt hat. Also es war so vor Zalando, vor Home24. Und ich habe aber trotzdem Wege gefunden, den Traffic zu monetarisieren. Und hatte dann Projekte in den Bereichen, die gut Geld verdient haben, und habe das dann immer parallel gemacht. Ne? Also ich habe trotzdem irgendwie von morgens um 8 bis, 17, 18 Uhr bei Idealo gearbeitet, habe was gegessen, bin nach Hause gegangen und habe da 4-5 Stunden so meine eigenen Experimente gemacht und eigene Webseiten gebaut, und die haben dann zwangsläufig auch Geld verdient und irgendwann mehr, als ich bei Idealo verdient habe. Und vorher gab es so Tage, da bin ich wirklich, also wie das so ist, ne? Man ist immer auch mal auch unglücklich mit seinem Arbeitsgeber, und es gab Tage, wo ich wochenlang so mit meine Kündigung diktierend so nach Hause gegangen bin. Aber von dem Tag an, wo ich mehr Geld verdient habe an der Seite, hat es im Kopf so einen Schalter umgelegt, wo ich wieder viel lieber zur Arbeit gegangen bin. Einfach aus der Gewissheit, ich muss nicht mehr aus Überlebensnot zur Arbeit gehen, sondern weil ich Freiheit durch Geldfreiheit gewonnen habe, fiel es mir viel einfacher, auch den Job wieder mit Liebe zu machen.
Ja, was relativ spannend ist, damals war es ja so, dass Google ja auch noch nicht überoptimiert war. Also SEO ist ja Search Engine Optimization. Ne? Du konntest also Webseiten innerhalb von Google platzieren, und es waren nicht 5 bezahlte Anzeigen darüber. Du hast also wirklich generischen Traffic von Google bekommen, wenn du das beste Ergebnis hattest. Und das wiederum hast du dann auch den Webseiten mit Google oder auch mit Affiliate-Programmen monetarisiert. Und ich kann mich erinnern, das war auch so die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns auf einem Agentur-Event kennengelernt, und ich wusste, dass du Domains machst, ich glaube, du wusstest, dass ich Domains mache, und der Tag hat mich 3.000 oder 4.000 Euro gekostet, weil es bei Sedo die Auktion gab, aktionär.de, und wir beide aus unseren Hotelzimmern heraus darauf geboten haben und ich mich dann im Bus darüber gefreut habe, die Domain gekauft zu haben, und du dann gesagt hast, ach cool, ich war der mitgeboten hat. Das war sehr teuer mit dir. Das war ja auch die Zeit, wo du dieses Geld wieder investiert hast. Das machen Domainer ja lustigerweise so, sie kaufen dann mehr Domains. Und das war ja eigentlich auch die erste, ich will gar nicht sagen Insolvenz, was keine war, aber eine wirtschaftliche Niederlage. Man hat quasi das aktive Einkommen, was man aus Projekten hatte, hat man gedacht, man kauft Domains, investiert also in, also ist Domainhändler, investiert in liquides Vermögen, was man handelt, und kann es dementsprechend abschreiben. Also ich verdiene 10.000 Euro mit dem Projekt, kaufe eine Domain für 10.000 Euro, und das ist steuerlich dann eine Null. Und da haben wir Domainer in Deutschland ja dann sehr schnell gelernt, dass das nicht so ist. Und ich glaube, das war ja auch so eigentlich mit wirtschaftlich die härteste Zeit für dich, oder?
Vielleicht, um das Thema SEO noch abzuschließen, also du hast es schon angedeutet, ne? Das war damals halt wirklich geil, die Suchmaschinenoptimierung als so eine Art Herrschaftswissen. Ne? Also es konnten wenig Leute, Idealo konnte es besonders gut. Ich habe viel da gelernt, habe dann irgendwie so ein bisschen meine eigene Philosophie weiterentwickelt. Und damals dachte ich so, das ist hier wie Computerspielen. Also es gibt keinen einfachen Weg, so mittelmäßige Intelligenz in Geld umzuwandeln, so. Du gibst mir ein Thema und ich nehme eine Webseite und platziere die bei Google, ich will jetzt nicht sagen, wo ich will, aber so zumindest auf der ersten Seite, das konnte man mit guter Arbeit machen. Und es schien mir wirklich wie der beste Job, den ich jemals finden kann. Also ich habe nur am Computer gearbeitet, und am Ende irgendwie steht man jeden Abend stehen ein paar mehr Webseiten irgendwie auf der ersten Seite und verdienen dann 1, 2, 3 Euro mehr am Tag, aber in der Masse machst du das halt. Da war ich schon sehr dankbar dafür, das zu finden. Und das hat auch dazu geführt, dass du wirst bestimmt bis 2015 oder so niemand von Ideal auf irgendeiner Bühne gesehen haben. So. Es gab immer Anfragen von den großen Suchkonferenzen oder Affiliate-Konferenzen, erklärt uns doch mal so das Marketing-Geheimnis, das Suchmaschinengeheimnis. Und wir waren uns relativ sicher, dass wir viele Sachen besser verstanden haben als Firma, sodass wir nicht die Not empfunden haben, das irgendjemandem zu erzählen, wie das geht. Und was dazu auch geführt hat, dass Idealo einer der wenigen Preisvergleiche ist, der überlebt hat und andere in der Zwischenzeit die Segel streichen müssen. Zu dem Domain-Thema, genau. Also eine andere Sache, die ich in meinem Labor sozusagen entdeckt habe, ist, ich glaube, die erste Domain, wo mir es aufgefallen ist, war motorroller.org. Und zwar gab es damals so eine Art Glitch oder so einen kleinen Fehler im Google-Algorithmus, dass die sogenannte Exact-Match-Domains, also wenn das Suchwort genau dem Domainnamen entspricht, also motorroller.de, motorroller.org, net, com oder so, dann hat Google diese Domains für diesen Suchterm besonders hoch eingeschätzt, weil es die wahrscheinlich so ein bisschen als falsche Brands missverstanden hat. Das ist wahrscheinlich, was der Fehler da war. Und das habe ich entdeckt und habe quasi gemerkt, dass man mit deutlich weniger Links und deutlich weniger Aufwand als normal, wenn man die richtige Domain hatte, sagen in die Top 10 für dieses eine Keyword kommen würde. Und wie das ist, wenn man Unternehmer ist, dann man wittert eine Opportunität und dann bin ich im wahrsten Sinne des Wortes all in gegangen. Das heißt, ich habe alles Geld, was ich bis dato verdient habe, sei es im Job oder eben nebenher, habe ich in Domains zeitgleich investiert. Das heißt, ich habe mir ein Portfolio von, ich glaube, 3.500 Domains aufgebaut, weswegen wir dann regelmäßig konkurriert haben, sicherlich in nicht nur einer Auktion. Und das waren halt Sachen irgendwie eckschrank.com und spanien.net, polen.net. Also Länder, Finanzbegriffe.
Wir reden von einem 7-stelligen Betrag, den du da reingegeben hast, ne?
Ich schätze, ich habe es nie so richtig zusammengerechnet, aber ich schätze, es müssten so 1,5 bis 1,7 Millionen gewesen sein, die ich in... Ich habe irgendwann mal ausgerechnet, wenn ich das gleiche Geld zu der Zeit in Amazon investiert hätte, wären es 50 Millionen gewesen heute, aber egal. Also ja, es war ein niedriger 7-stelliger Betrag, würde ich sagen. Ich habe mir teilweise, also A, ich habe das Geld, was ich verdient habe, sofort investiert.
Aus dem Cashflow.
Halt auch, sagen, vor der Steuer,
genau.
Was sicherlich nicht schlau war. So der Standardfehler von jungen Unternehmern auch so ein bisschen. Mir war schon klar, dass ich das Geld noch versteuern musste, aber das hat trotzdem probiert. Und ich habe mir teilweise auch, weil unter anderem Agenten für mich Domains, gemeinsamer Freund von uns, schöne Grüße, Domains eingekauft haben, habe ich mich auch verschuldet teilweise. Also habe Domains eingekauft, ohne das Geld überhaupt schon zu besitzen und dachte, zahle ich halt aus den Einnahmen der nächsten Monate. Und so kamen viele Sachen zusammen. Und wie du richtig sagst, Domains sind halt keine Betriebsausgaben, sondern es ist, als wenn ich mir eine neue Werkshalle hinstelle. Das heißt,
Anlagevermögen.
Ist ein Anlagevermögen. Ich kann das eventuell abschreiben später. Es wird aber auch nicht abgenutzt, typischerweise. Genau. Deswegen ist das Abschreiben nicht
Kannst
so einfach.
Kannst es nicht beleihen. Bei Banken.
Es gibt keinen Werteverzehr, genau. Es gibt keine Bank, die es als Sicherheit akzeptiert. Und so war es dann zwischenzeitlich so, dass ich irgendwie relevant 6-stellig Steuern nachzahlen musste. Gleichzeitig irgendwie Freunden, Agenturen, Agenten sein Geld zurückgeben musste. Und so in der ersten, also mich das erste Mal signifikant verspekuliert hatte, quasi mit den Domains. Zumal ich es auch nicht geschafft habe, sozusagen den Wert dieser Domains zu heben. Also ich habe es nicht geschafft, eine Organisation aufzubauen, wo ich irgendwie 12, 20 Leute habe, die diese Domains ständig projektieren und auch für Rückflüsse sorgen. Sondern ich habe die so ein bisschen wie so ein Messi gesammelt, in der Hoffnung, dass die nur noch wertvoller werden könnten. Also das Motiv war nicht spekulativ, sondern ich wollte schon Geld mit denen verdienen, aber natürlich konnte ich das selber nicht. Also ich konnte selber 10, 20, 30 Domains betreiben, sodass es mir erfolgreich gelungen. Da habe ich irgendwie auch hohe 6-stellige Einkommen im Jahr mit erzielt. Aber natürlich kann man alleine nicht 3.500 Domains betreiben und es ist mir auch nicht gelungen, sozusagen andere Leute anzuleiten, das für mich zu tun, obwohl ich versucht habe, so ein gutes Incentive-Schemata zu finden, damit auch die daran Spaß haben. Und so war es, dass ich dann eben unheimlich viel Geld ausgegeben hatte und die Hälfte irgendwie als Steuern eigentlich noch zurückzahlen musste, plus irgendwie bei anderen Leuten Geld zurückgeben musste. Und ja.
Das war auch die Zeit, wo die Ideale so ein bisschen in Fleisch bist und in das Samba-Umfeld auch rein bist, ne? So ungefähr.
Genau, es kam gleichzeitig noch hinzu. Also ich hätte mir jetzt um Cashflow damals keine Sorgen machen müssen, weil ich hatte ein sehr profitables eigenes Business, Beratungsbusiness und hatte bei Ideale fair verdient durch diese Gewinnbeteiligung oder Ertragsbeteiligung. Und sogar aus privaten Gründen gab es dann mal einen großen Umbruch in meinem Leben, der dafür gesorgt hat, dass ich sozusagen bei Idealo gekündigt habe. Das hat Gründe schon, die so ein bisschen bei Idealo lagen auch, aber auch hauptsächlich private Gründe. Und das hat dann die Gesamtkonstruktion dann sehr schwer gemacht, sodass am Ende ich auch irgendwie mit Gerichtsvollziehern Kontakt hatte und so weiter. Also man sieht, offenbar konnte ich mich irgendwie da sozusagen rausarbeiten. Aber es war eine Zeit, wo mir so gute Freunde geraten haben, so, warum meldest du nicht Privatinsolvenz an? So, da kann sich niemand von allein draus rausarbeiten. Das ist mir so über Jahre mit viel Arbeit gelungen, zum Glück.
Ja, ich kann mich an einige Gespräche auch zwischen uns erinnern. Ich weiß, dass es eine echt harte Zeit war.
Ja, ist auch super wichtig, gute Freunde zu haben in der Zeit. Also,
danke. Und gern. Und ich kann mich aber auch erinnern, dass du dann angefangen hast, quasi deinen Körper zu verkaufen, aktiv gegen Unternehmensanteile. Ich glaube, das war ja die Zeit, wo du bei Ladenzeile auch reingegangen bist, da quasi mitgemacht hast, aber auch ja bei Delivery Hero, bei Home2Go. Also du hast eigentlich immer gesagt, ich brauche gar nicht den höchsten Tagessatz der Welt, sondern ich mache das für Anteile, weil ich verfüge über dieses Herrschaftswissen und das ist auch eine Marketplace und eine Plattformgeschichte. Da habe ich extrem viel Know-how, da möchte ich aber Anteile für haben.
Genau, also es gab Leute, die identifiziert haben, dass ich dieses SEO-Thema oder Marketing-Thema ganz gut kann. Unter anderem eben Leute bei Rocket Internet, die dann versucht haben, mich so in diese Kreise ein bisschen reinzuziehen. Ursprünglich wollte Oliver Samba, dass ich ihm eine Idealo-Kopie baue. So, der hat eben von diesen tollen EBIT-Margen gehört und dachte, warum bauen wir das nicht nochmal? Entweder in Europa oder im Rest der Welt. Und hat dann mich versucht zu überreden, sagen, hier ist ein Koffer von Geld, ich gebe dir ein paar WAU-Dudes und dann baut ihr nochmal so ein Idealo. Das fand ich nicht spannend, das sollte nicht so mein Claim to Fame werden, dass ich jetzt meinen Arbeitgeber als erstes, also als nächsten Schritt meiner Karriere meinen Arbeitgeber nachbauen, das fand ich nicht herausfordernd oder nicht spannend. Herausfordernd durchaus, aber nicht spannend oder nicht das, was ich moralisch richtig fände. Und Olli ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er schnell aufgibt, das heißt, dieses Gespräch hat vielleicht auch 3-4 Mal stattgefunden, aber am Ende habe ich mich dagegen entschieden. Man denkt natürlich so, ja, das war's dann, jetzt wirst du nie wieder mit Oliver Samba reden. Tatsächlich dann hat er dann aber einfach mir andere Projekte angeboten und eins davon war Ladenzeile. So, das war das Erste, was ich mit Rocket zusammen gemacht habe. Das war so ein bisschen in einem anderen Bereich, da ging es eher um Mode und Möbel und Dinge, die mir sozusagen aus der Vergangenheit auch schon lagen und nicht in direkter Konkurrenz zu Idealo standen damals. Und daraus wurde ich so ein bisschen so zum Haus und Hof SEO-Marketing-Berater von Rocket. Alles, was irgendwie Aggregationsmodelle waren, also mit Daten zusammenhängen wieder, also Marktplätze, Vertical Search, Classifieds, sowas habe ich dann unterstützt im Marketing. Und weil ich das nicht für Tagessätze machen wollte, weil mir natürlich klar war, dass irgendwie, ich habe das bei Idealo irgendwie schon in Zügen gelernt, aber gerade bei Rocket weiß man natürlich, dass was im Idealfall da an Werten geschaffen wird und sich dann irgendwie mit Tagessätzen und sagen die meisten Berater kriegen kaum Tagessätze über 2000 Euro. Oder so.
Wenn das überhaupt, heißt, genau.
Damit irgendwie gut zu leben und man ist ja nie 100% ausgebucht und so, macht unternehmerisch gar nicht so viel Sinn. Deswegen habe ich gern auf das Gehalt verzichtet und gesagt, stattdessen möchte ich halt irgendwie 1-2% an der Firma zu einem ganz frühen Stadium haben. Wenn das eine Firma ist, die von meinem Know-how profitieren kann, wenn das dann nicht klappt, dann kann man mich auch gern feuern und die Anteile zurückhaben, mehr oder weniger. Das mochte ich, weil es unternehmerisch ist. Im Erfolgsfall habe ich eine große Partizipation an dem Wert, den ich geschaffen habe. Und wenn es schief geht, trage ich das Risiko auch gern. Dann habe ich es ja auch mit zu verantworten. Und man hat perfektes Alignment zwischen den Investoren, den Gründern und mir. Ich würde behaupten, ich gehe damit fast am meisten ins Risiko, weil die Gründer haben natürlich alle 6-stellige Gehälter weiterhin bei Rocket bekommen. So, das hatte ich nicht. Und das war das Schwere. Ne? Das war zu der gleichen Zeit, wo ich quasi in dieser wirtschaftlichen Bredouille war. Das heißt, ich musste wohl wissen, dass ich eigentlich Geld brauche, um Schulden zurückzuzahlen. Aber durch meine unternehmerische Überzeugung muss ich Leuten sagen, nee, ich will kein Geld, ich möchte Anteil an der Firma. Obwohl ich wusste, dass das mein Leiden erstmal verlängern wird. Und während irgendwie zu Hause das Internet schon abgestellt ist, weil man die Rechnung nicht bezahlen kann und man zur Firma arbeiten geht, damit man überhaupt Internet hat, pokert man quasi hart und sagt, nee, ich möchte lieber 1,5% an dieser Firma als irgendwie Beratungssätze haben. Und weil die Gefahr ist, natürlich, dass wenn du jemandem sagst, irgendwie, ich bin gerade wirtschaftlich so ein bisschen in Bedrängnis, dann bietet dir jeder sofort einen Vollzeitjob an und versucht sich die Arbeitskraft zu sichern. Das ist aber genau, was ich nicht wollte. Also ich wollte mit vielen Firmen arbeiten, ich wollte weiterhin schnell lernen. Ich hatte bei Idealo in diesen 5-6 Jahren unheimlich viel, unheimlich schnell gelernt und bin da unheimlich dankbar für auch. Aber ich wusste auch sozusagen, ich will jetzt mehr als nur eine Sache machen in Zukunft.
Du hast ja auch uns damals ab und zu geholfen, ich bin ja Unternehmer, für mich ist ja jeder Tagessatz so hoch, aber ich fand deinen Tagessatz damals schon unverschämt hoch, aber trotzdem vielen Dank.
Du hast ja nie gezahlt, oder?
Doch, ab und zu. Ja. Ich möchte aber bitte die Anekdote erzählen, wie du quasi da rausgekommen bist. Also man muss sich diese Zeit so vorstellen, dass Philipp und ich ab und zu mal essen gegangen sind, so einmal alle 4 bis 5 Monate und die Rechnung musste immer ich bezahlen. Ja, und irgendwann ruft der Philipp an und sagt, Markus, lass uns mal essen gehen, ich bezahle auch. Das war schon sehr verwirrend für mich. Ich bin dann also ohne die Idee zu haben, dass du wirklich bezahlst, zu diesem Essen gekommen. Und du warst auch völlig gelöst. Das ist ja trotzdem eine Situation der Anspannung, ne? Wenn du nicht weißt, wer jetzt die nächste Rechnung bezahlst. Und du war ein sehr gelöster Abend, ein sehr schöner Abend. Und irgendwann sage ich, okay, Pip, was ist denn passiert? Und das passt auch wieder so unheimlich schön zu dir, dass ja viele Firmen beraten auch Anteile dafür bekommen. Du sagst so, ja, naja, ich habe ja Delivery Hero Anteile gehabt, das hatte ich aber vergessen. Und jetzt sind die quasi an der Börse oder haben Exit gemacht. Ich habe daran partizipiert und kann jetzt auch alles bezahlen. Also es war so völlig aus der Kalten heraus und irgendwie auch total witzig, wie ich finde.
Ja. Also Anekdote stimmt das natürlich so ungefähr. Also sagen, tatsächlich gibt es immer mal, also ich bin unter anderem deswegen Befürworter von Bargeld in gewissen Maßen, weil sagen, wer das kennt, so wenn das Finanzamt zuschlägt, sind alle Karten dicht einfach. So, dann hilft dir digitale Zahlungsmittel, dein Handy, dein Google Pay, Apple Pay, hilft dir alles gar nichts mehr. Dann brauchst du entweder Freunde, die für dich zahlen, sagen, die Rechnung picken, oder du brauchst Bargeld. So, ja. Und natürlich, dann konnte ich irgendwie mein Essen in der Regel noch bezahlen. So, aber es war schon eine Zeit, wo man auch darauf angewiesen war, dass man mal sagen kann, huch, ich habe mein Portemonnaie vergessen. Einfach weil die Kreditkarte nicht ging. Was auch schwerer macht, Geld zu verdienen, weil du kannst auch nicht mehr fliegen und so. Ne? Also wie gesagt, Bargeld hat schon auch eine wichtige Funktion manchmal. Genau, dieses Deliver, also eins der Projekte, sagen, wo ich für Rocket oder mit Rocket dran gearbeitet habe, war Foodpanda. Das war so eine Art Essenslieferdienst in sich entwickelnden Märkten, also Bangladesch, Pakistan, Sub-Saharan Africa und so weiter. Und das wurde fusioniert mit Delivery Hero. Und die sind kurz darauf an die Börse gegangen. Und ich hatte bei Foodpanda ursprünglich, ich würde schätzen, auch zwischen 1-2% in der Seed Stage. Das waren dann, ich glaube, nach der Fusion, ich glaube, ein Viertel Promille oder so, wenn ich mich nicht irre, an der Delivery Hero Holding sozusagen. Und die ist dann aber für 7 Milliarden an die Börse gegangen. Von 7 Milliarden ist ein Viertel Promille oder ein Promille eben dann doch viel Geld. Und dann hatte ich sozusagen auf einen Schlag so viel Geld bekommen, dass sagen, sich die Probleme erstmal damit gelöst hätten. Also das kam lustigerweise zu der Zeit, wo dann die meisten Sachen dann auch eh zurückbezahlt waren und sagen, das auch so funktioniert hat, aber es hat dann schon geholfen, sozusagen einmal komplett aus dem Gröbsten raus zu sein. Und auch wenn Geld null glücklich macht, ne, aber dann das Abhandensein von Stress, Schulden oder Zahlungsverpflichtungen ist natürlich rein mental eine Riesenerleichterung.
Ich glaube, du hast zwei solche ganz, ganz guten Exits schon gehabt, die aus dieser Konstellation Beratung gegen Anteile entstanden sind. Das eine war Delivery Hero, das andere ist ja, glaube ich, Home to Go gewesen. Mhm. Und so langsam, glaube ich, geraten wir dann auch in die Zeit rein, wo dieser Podcast, der Doppelgänger-Podcast, entstanden ist. Und das heißt, du hast beraten gegen Anteile, du hast auch beraten gegen Tagessatz. KKR muss auch so ungefähr damals auf dich zugekommen sein, was dir wieder in meiner Wahrnehmung ermöglicht hat. KKR macht ja des Öfteren Deals, die deutlich größer als 100 oder auch 500 Millionen sind. Die gucken sich dann vielleicht auch mal so ein eBay Kleinanzeigen an oder KGG, wie es damals hieß. Und dann brauchen sie ja irgendjemand, der Marktplätze weltweit versteht, interpretiert, Google-Algorithmen, Untermonetarisierung. Da gibt es ja nicht so viele Experten. Also für mich war das auch in der Wahrnehmung die Zeit, wo du auf vielen Bühnen warst und wo du wirklich auch sehr intensiv mit KKR weltweit zusammengearbeitet hast. Und dann entstand aber auch schon der Doppelgänger-Podcast, der heute einer der erfolgreichsten Podcasts ist. Ich weiß gar nicht, ob es Wirtschaftspodcast ist, aber irgendwie ja schon. Würde ich sagen, wie ist denn das entstanden?
Ja, es sind ganz viele Sachen gleichzeitig passiert. Ne? Also einerseits, ich hatte diese Exits, weil ich Geld auf dem Konto nicht so gut ertragen kann, habe ich, nachdem ich vorher quasi nur zur Arbeitszeit investiert habe, dann angefangen auch entweder als LP in Venture Funds zu investieren oder sagen selber mehr und mehr nicht nur Arbeit, sondern auch Geld in Startups zu investieren. Das andere, was du ansprichst, ist, ich habe dann trotzdem dann begonnen quasi mit KKR zu arbeiten. Da kann man sich fragen, da wird man fairerweise natürlich nicht an den Firmen beteiligt, sondern arbeitet dann doch wieder.
Für die Zuhörer nochmal, KKR ist einer der größten Private-Equity-Fonds der Welt, einer der drei größten. Also wir reden darüber, dass die mehrere hundert Milliarden verwalten.
Genau. Und das widerspricht so ein bisschen der Logik, weil da wird man natürlich als Berater auf Tagessatzbasis bezahlt. Fairerweise sind das sehr gute Tagessätze, und aber der eigentliche Grund ist, ich war, wie du schon so ein bisschen angedeutet hast, sehr festgelegt auf dieses Marktplatz-Thema. Ich war halt sagen, der SEO-Marketing-Typ für Marktplatz-Aggregationsmodelle. Das fing an, mich so ein bisschen zu langweilen. Ich konnte das sehr gut, so ich konnte jedem Kunden, der in dem Bereich war, glaube ich, sehr schnell und sehr effizient helfen. Aber ich habe mich selber nicht mehr weiterentwickelt. Und mit KKR konnte ich mir sozusagen die digitalen Aspekte ganz anderer Geschäftsmodelle von einem Schuhhersteller, von einer Kosmetikmarke, von einem Fahrradhersteller, einem Freizeitparkbetreiber, ich weiß nicht, was wir uns noch alles angeschaut haben, das ist nur eine kleine Auswahl, ne? Aber Dinge, wo ich vorher weniger Kontakt hatte und wo ich mich dann aber trotzdem sehr schnell in diese Industrien einarbeiten musste und in die Marketingaspekte, die da eine Rolle spielen. Plus, dass man sagen, mit KKR und den Partnern natürlich auch mit super spannenden, hochintelligenten Leuten zusammenarbeitet. Das fand ich, nachdem bei Rocket sozusagen ja schon eine gewisse sagen, Fachelite, sagen, war, mit der man zusammengearbeitet hat und wo man sich schnell weiterentwickelt hat, war KKA so der nächste Schritt, glaube ich, um sich mal wieder nicht als der Schlauste im Raum zu fühlen, glaube ich. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass man sagen, immer einen Pull hat und sich so ein bisschen unbequem fühlt und in Umgebungen ist, wo man glaubt, man eigentlich nicht so richtig hingehört. Und sagen, deswegen mache ich das bis heute noch sehr gerne, um Wirtschaft insgesamt zu verstehen, um neue Industrien und Geschäftsmodelle zu lernen. Und was ich zeitgleich so im Jahr 2000, ja zu Corona quasi, dann
2020,
ich habe 2000 gesagt, 2020 genau, während Corona angefangen habe, ist dieser Podcast quasi. Ich war vorher schon ein paar Mal bei Philipp Westermeier im OER-Podcast zu Gast und dankenswerterweise muss man, glaube ich, sagen, so die zwei Personen, die sagen, an dieser Podcast-Serie beteiligt waren, sind die zwei Philips. Ne? Also einerseits Philipp Westermeier, der mir das auch vorher schon vorgeschlagen hat und an mich herangetragen, ob ich nicht irgendwie im Rahmen von OMR einen Podcast machen wollte, einen eigenen. Aber ehrlich gesagt habe ich mir das selber mal wieder nicht zugetraut und deswegen dankend abgesagt. Dann gab es aber Philipp Glöckler, meinen heutigen Co-Host, mit dem ich den Doppelgänger-Podcast zusammen mache, der mich so über einen Zeitraum von ein paar Wochen bequatscht hat. Wir müssen ja nicht so einen richtigen Podcast machen, wir telefonieren einfach, nehmen das auf und dann, wenn es gut wird, senden wir das. Und das war so ein niedrigschwelliges Angebot, nennt man das, glaube ich, dass ich mir das vielleicht doch zugetraut habe. Und dann haben wir den aufgenommen und haben, wenn ich heute die erste Episode höre, schäme ich mich zu Tode, aber so soll das ja auch sein, haben wir begonnen, diesen Podcast zu machen und der ist dann über die Zeit, ich glaube nicht über Nacht so, aber sehr kontinuierlich über 2-3 Jahre, hat der eine große Hörerschaft aufgebaut. Es hören heute so zwischen 35.000 und 40.000 Leute regelmäßig zweimal die Woche. Ich bin also weniger stolz auch auf die Masse. Also die Masse ist deswegen wichtig, weil ich bin tendenziell eher ein introvertierter Typ und Podcasts sind halt die großartige Möglichkeit, sozusagen du redest nur mit einer Person und es können aber 40.000 Leute oder 50.000 Leute zuhören. So, das ist für jemanden, der sich nicht 100% wohlfühlt, wenn er jetzt irgendwie vor einem Fußballstadion steht, was ja ungefähr die Größe wäre so, ist das eigentlich ein ganz angenehmes Format, um seine Gedanken zu teilen. Und was ich natürlich noch spannender finde, ist die Qualität unserer Zuhörer, dass das halt 80-90% wirkliche Wirtschaftslenker und Entscheider sind. Ich gehe davon aus, dass in allen Wirtschaftsredaktionen in Deutschland zumindest einzelne Redakteure und Redakteurinnen da reinhören. Wir wissen, dass wir teilweise in Ministerien, in der Politik gehört werden, dass dann Leute, zu denen ich aufschaue, oder die früher meine Idole gewesen wären, so ein Flo Heinemann oder so, oder Alex Graf, ab und an Zeit verbringen, denen zu hören. Und das finde ich schon eine große Ehre, sowas auf die Beine stellen zu dürfen.
Ich würde sagen, also ich bin auch großer Fan eures Podcasts. Ich sage mal, wenn du in der Tech-Welt heute stattfindest und darin bist, musst du ihn hören, um viele Dinge zu verstehen, auch für die nächste Ebene. Und ihr erklärt es eigentlich so gut, dass es auch verständlich ist. Also das ist schon auch, da kommen wir zu deiner Vorliege ja auch so, BWL, VWL, das ist schon etwas, was man als BWL-Student hören kann, aber auch als jemand, der ein relevantes Tech-Unternehmen leitet, glaube ich, hören muss, um mit relativ wenig Zeiteinsatz sehr informiert zu sein. So meine Wahrnehmung davon.
Ja, wir versuchen das natürlich so ein bisschen vorzudenken, aber am Ende wollen wir natürlich, dass Leute sich vor allen Dingen selber eine Meinung bilden. Und wir bieten Fakten an, wir bieten durchaus auch Meinung an zu Themen. Man darf auch anderer Meinung sein, aber es geht so ein bisschen darum, Denkanstöße zu geben für Sachen, die nicht offensichtlich sind, die nicht PR. Das Problem ist so ein bisschen, dass alles, was Marketing und Technologie ist, auch stark von PR geprägt ist. Also die Leute, die man vielleicht im Podcast hört oder die im Fernsehen auftreten oder die irgendwie auf irgendwelchen sozialen Netzwerken am lautesten sind, haben ja oft eine Agenda. Und mein großer Vorteil, das hattest du auch schon angesprochen, sozusagen, dass ich polarisierend wäre. Mein großer Vorteil ist quasi, dass ich keinen Dienst her habe, weil ich selbstständiger bin. Und das erlaubt mir als einer der wenigen, relativ frei zu sprechen. So, Venture-Kapitalisten müssen mit jedem gut gestellt sein. Die wollen in die nächste Firma investieren, die wollen mit dem nächsten Investor kooperieren wieder. Die brauchen als Exit-Kanal vielleicht ein großes Corporate. So, die ist schwer, glaube ich, für die, offen ihre Meinung öffentlich zu sagen. Für viele andere Akteure, für Gründerinnen ist es schwer. Für Leute, die in Corporates arbeiten, sowieso. Da gibt es in der Regel Maulkorb-Politik. Das heißt, ich kann mir eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwann mal aus politischen Gründen irgendwo uns eine Meinung nicht erlaubt haben. Und wenn sich irgendein Kunde von mir daran stören würde, dann müsste er damit leben oder so, dann könnten wir halt nicht mehr zusammenarbeiten. Das ist meine persönliche Meinung. Ich spreche da irgendwie für keinen meiner Kunden, logischerweise. Aber das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Ich versuche nicht mit Absicht zu provozieren, keinesfalls. Ich finde es ein bisschen traurigen Umstand, dass überhaupt, ich mag diesen Spruch so, dass die Wahrheit allen zuzumuten ist eigentlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles, was ich behaupte, Wahrheit ist sozusagen. Natürlich ist es oft auch einfach nur Meinung. Aber dass wir als Gesellschaft so ein bisschen die Fähigkeit verloren haben, einfach eine andere Meinung zu hören, ohne zu sagen, das ist Hate oder das ist provokant oder ich glaube, Ich würde sagen, so, wir nehmen oft einen kritischen Blick ein, oft einen skeptischen. Oft ist Skepsis aber auch begründet. Wir versuchen auch dahin zu leuchten, wo Dinge nicht stimmen. Also wir feiern Erfolge, wenn was wirklich Großartiges passiert ist, wenn es große Börsengänge aus Europa gibt, sind wir die Letzten, die da mit Häme, glaube ich, draufschauen. Aber wir versuchen auch so ein bisschen den Putz abzuschlagen, wo halt nichts dahinter ist. Und insbesondere das ist uns, glaube ich, in der Vergangenheit gut gelungen. Also wenn du dir die großen Insolvenzen, also die von börsennotierten Unternehmen oder so anschaust, dann hatten wir, glaube ich, sehr früh eine sehr realistische Einschätzung dazu. Und was ich eben schade finde, ist, wenn man sagt, irgendwie die Strategie der Social Chain macht für mich keinen Sinn oder die technische oder die wirtschaftliche Machbarkeit von einem Lilium scheint für mich nicht gegeben. Und dann wird das als Häme, Hate oder ähnliches oder Nestbeschmutzung oder so eingeordnet. Das trifft nicht. Also man kann mir gern vorwerfen, dass mir dieser Berufsoptimismus nicht gegeben ist. Also ich versuche immer die andere Seite zu sehen. Das heißt nicht, dass ich mich auf die andere Seite verschärfe. So, wenn ich da nichts finde, denke ich mir nichts aus, um irgendwo ran rum zu kritisieren. Aber ich versuche schon, so hinter die PR-Kulisse zu schauen und nicht einfach nur wiederzugeben, was irgendeine PR-Abteilung mir aufgeschrieben hat.
Du hast eine gute Grundaggressivität und hinterfragst auch. Das finde ich gut. Und ich glaube auch, das wird aktuell gesellschaftlich auch mehr gefördert als noch vor 3, 4, 5 Jahren. Also es wird auch gefeiert, wenn jemand seine Meinung sagt. Und trotzdem ist es natürlich so, dass das nicht ganz einfach ist, weil du auf einem sehr guten Niveau diskutierst, auch noch sehr oft faktenbelegend. Das ist natürlich sehr schwer, auch dagegen anzustinken. Das ist ja auch, man möchte eigentlich nicht auf eurem Radar landen, weil meistens ist es ja auch noch fundamental. Quasi belegt ihr das ja, was ihr da sagt. Und das ist natürlich so, da tut sich jemand, der viel in den sozialen Medien stattfindet und vielleicht das Geschäftsmodell gar nicht versteht, sondern diese Social-Media-Agenda hat und die nächste Bewertung braucht oder die nächste Finanzierungsrunde. Das ist dann natürlich schlecht, wenn das BWL-Modell dahinter nicht funktioniert. Ne? Und das findet ihr ja relativ schnell raus.
Also wir wollen jetzt nicht Angst und Schrecken verbreiten, dass man uns auf die Agenda gerät. Also der einfachste Weg ist, also verhalte dich redlich, übertreib nicht zu sehr irgendwie oder versuch keine Kleinanleger in Stuss reinzureden, schrei nicht nach Staatshilfen, weil dein Unternehmen untergeht und dann kommst du auch nicht auf die Agenda oder du kommst nur im positiven Kontext auf die Agenda.
Ihr seid doch auch oft der Beschützer des kleinen Mannes, jedenfalls ist so meine Wahrnehmung. Also du bist schon ein sehr sozialer Typ, du weißt ja auch wir beide haben ja ab und zu schon Zeit miteinander verbracht und sind da auch aneinander geraten und haben auch viel und intensiv diskutiert, aber ich gebe dir recht, aus deinen Diskussionen von zwei Leuten, die das mit dem Herzen und mit dem Kopf führen, kommt am Ende des Tages im Regelfall ein besseres Ergebnis raus. Und wenn du aber auch gar nicht auf diese Ebene kommst, sondern nur noch einer sagt was, das wird verneint oder man hat gar keine Diskussionsebene, dann verfährt sich das natürlich auch recht schnell. Und da müssen wir wahrscheinlich wieder hinkommen. Und trotzdem habe ich natürlich die Anfänge von eurem Podcast nicht vergessen, wo du, also A, glaube ich, war nicht immer ganz klar, wie aktienlastig wird euer Podcast, weil du damals selber noch ganz viel Aktien gemacht hast. Du hast ja auch da wieder dein Wissen missbraucht und vor allem dein strategisches Wissen und Geschick. Du hast ja quasi gesagt, das war eine Zeit, wo wir auch viel miteinander kommuniziert haben, Corona, die Leute müssen zu Hause bleiben. Was sind die Aktien, die davon partizipieren? Also wenn es einen weltweiten Shutdown gibt, was passiert dann? Und das waren ja auch so dann wirklich Zeiten, wo du auf Peloton eingegangen bist und gesagt hast, okay, wenn keiner mehr raus kann, aber sich jeder ein Fahrrad nach Hause schicken lassen kann und das Gefühl von Fitnessstudio hat, weil es mit Monitor und Co. ist, wird sehr wahrscheinlich, werden die Abonnements bei Peloton hochgehen. Also ist die Aktie wahrscheinlich wäre ein ganz guter Trade.
Was ich am spannendsten an der Zeit fand, ist, dass die allermeisten VCs, die ich kenne, haben ihren Gründern und Gründerinnen geschrieben, sie müssen jetzt Geld sparen, Leute rausschmeißen, den Betrieb einstellen oder zurückfahren. Und das haben sie selbst bei E-Commerce-Ventures und Ähnlichem gesagt oder irgendwelchen Freizeitsachen, die nachweislich am Ende sehr stark profitiert haben. Das zeigt, wie herdengetrieben teilweise auch da. Ich meine, klar haben die alle versucht, nur das Richtige zu machen und meinten das gut und ernst und dachten, das wäre der beste Advice, den man geben kann nach der Krise 2008 und 2000. Aber ich fand es lustig, wie falsch das
war. Es war strategisch die völlig falsche Entscheidung. Das musst du machen bei einem Unternehmen, wo die Mitarbeiter nicht mehr auf Arbeit gehen können oder wo das Produkt nicht gefragt ist. Aber gerade der E-Commerce war ja der Lieferant. Wir haben ja auch ein E-Commerce-Unternehmen. Durch die staatliche Verordnung des Zuhausebleibens sind wir innerhalb von einer Woche um 70% im Umsatz gewachsen.
Genau.
Ne, der E-Commerce explodiert.
Genau. Und dann die Unternehmen, die am meisten davon profitieren waren die im Kopf und in der Organisation so agil und schnell waren, dass sie sich darauf schnell, also dass sie einerseits sich natürlich so ein bisschen abgesichert haben, dass sie jetzt nicht Kosten aufgebaut haben, die sie jetzt nicht wieder abbauen könnten oder so, aber die auch vorbereitet waren auf mehr Wachstum, wenn das dann kommt. Also man musste so damals ja so ein bisschen auf Sicht fahren so, ne? Und wirklich eigentlich wöchentlich oder täglich schauen, was ist noch erlaubt, was ist verboten. Aber zu sagen, das wird jetzt eine Krise, die die Weltwirtschaft komplett runterzieht. Natürlich wusste man auch nicht, wie Regierung reagieren würde. Ne? Also dass so viel Incentives und Subventionen quasi rausgeballert werden, war vielleicht auch nicht allen klar, dass Leute überhaupt das Geld haben werden, so viel zu konsumieren.
Ja.
Ja. Das war eine spannende Phase auf jeden Fall damals.
Das war eine spannende Phase und obwohl du ja eigentlich ein recht abgeklärter, auch BWL-denkender Typ bist, finde ich ja schön, dass du ja diese Passion auch nicht verloren hast. Ich kann mich auch erinnern, Anfang Doppelgänger-Podcast war Gorillas das ein oder andere Mal ein Thema und du warst ja auch einer der ganz frühen Investoren bei Gorillas. Und das war für mich gefühlt so eine Zeit, wo so eine Unternehmensbewertung auch wirklich innerhalb von einem Jahr von 30 Millionen Euro auf 1 Milliarde Euro hochgehen kann. Und Gorillas war ja eine Zeit lang wirklich der heißeste Shit gefühlt. Ne? Und du bist ja auch da mit aller Passion hinterher gewesen, hast ja auch unterstützt. Aber das war eigentlich eine richtige Achterbahnfahrt. Ich glaube ja, das ging sehr, sehr steil nach oben und dann hinten raus auch sehr, sehr steil wieder runter. Aber auch das war etwas, was du dir global angeguckt hast, für dich selber eingeschätzt hast. Braucht es das, wenn das mal weitergeht? Wer würde sowas typischerweise kaufen? Ist das vielleicht der logische Endpunkt eines Amazons oder wie auch immer? Das sind ja schon Themen, die ich auch wirklich begeistern, ne? Wo du auch heute noch total begeisterungsfähig bist.
Also zu so einem Hype und Krisen, ne? Unser Privileg ist ja so ein bisschen, dass wir so 2, 3 dieser Krisen durchgemacht haben. Ich glaube, das hilft schon so. Und als wir diesen Podcast gemacht haben, gehe ich davon aus, dass in unserer Audience durchaus Leute waren, für die das quasi das erste Mal ist, dass es so einen Hype gibt. Dass Unternehmen irgendwie mit dem 50-100-fachen des EBITs bewertet werden und auch der erste Absturz. Und ich glaube, da hilft das so ein bisschen, so eine Einordnung zu geben. Zu Gorillas, einer der Gründer war ein guter alter Bekannter von mir. Ich war als Kunde von dem Konzept, bevor ich noch wusste, dass der daran beteiligt war, war ich von diesem Konzept sozusagen aus Kundenerfahrung sehr überzeugt, weil ich bis heute sagen würde, dass man als Deutscher solchen Service nicht gewohnt ist. Also, dass du irgendwo in der App eine Bestellung abgibst, bezahlst und in 5 Minuten steht jemand freundlich, gut gelaunt vor deiner Tür. Das ist shocking für einen Deutschen, glaube ich. Ja. Und meine Grundhypothese war, also es gab verschiedene Hypothesen, aber eine war sozusagen, dass sich das mehr oder weniger viral verbreiten würde, weil Leute sich davon erzählen, weil es so eine überraschend gute Erfahrung ist. Ich glaube, das hat relativ gut gehalten. Und ich bin außerdem davon ausgegangen, dass ich A, den normalen Einkaufsprozess nicht deutlich effizienter finde, obwohl wir Deutschen darin so ein bisschen Weltmeister sind eigentlich in so einem effizienten Lebensmitteldiscount. Und trotzdem halte ich es für absurd, dass man irgendwie Fahrstuhl oder Treppen runtergeht, ins Auto steigt, das Auto zum Supermarkt fährt, da irgendwie sich einen Wagen holt, den Wagen reinschiebt, die Waren reinlegt, es auf die Kassenband legt, wieder rein in den Wagen, in ein Auto und so weiter. Das kann ja nicht effizienter sein. Plus, dass es immer Leute gibt, die für Convenience bezahlen werden, dass das theoretisch riesen Netzwerkeffekte hat, weil wenn das Modell fliegen würde, dann würden die nächsten Lager eigentlich so nah an dir dran sein. So ein bisschen wie bei Domino's, dass dann die Lieferzeit immer weiter sinkt, je mehr von den Läden es gibt und so weiter. Mhm. Das waren so ein bisschen die Hypothesen. Ich glaube, wo ich mich, genau, und ich habe dann, ich glaube auf, war das auf 100 Millionen oder so, also ich habe einen kleinen, ganz kleinen Betrag sozusagen ein bisschen früher schon und dann auf 100 Millionen, eine halbe Million investiert. Da wurden zwischendurch mal, ich glaube, 13 Millionen draus. Also es waren so 26x innerhalb von 9 Monaten, wenn ich mich richtig erinnere. Also das wäre, natürlich hätte man zu dem Zeitpunkt Secondaries verkauft, wäre es super spannend gewesen. Habe ich leider nicht gemacht. So. Weiß nicht, ob ich es nächstes Mal anders machen würde, weil ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch an die Firma geglaubt habe. Aber dann hat so ein bisschen das Makroklima, also nicht bisschen, sondern hat massiv das Makroklima umgeschwungen. Das heißt, von Nullzinsen sind wir auf 3,5-4% Zinsen gegangen. Solche Modelle brauchen eine gewisse Kapitalschwemme, um die Infrastruktur aufzubauen. Das heißt, in dem 4% Zinsszenario funktioniert das Modell vielleicht insgesamt nicht oder ist deutlich, deutlich schwerer, zumindest in dem Speed aufzubauen. Aber es war auch nicht nur das Makrothema, ne? Also ich glaube, Gorillas ist auch daran gescheitert, so ein bisschen diese Hyperexpansion haben sie, Kapitaleffizienz würde ich nicht bewerten, weil das war einfach kein Thema. Niemand hat dich gebeten, kapitaleffizient zu sein, also sondern die Leute haben dich gebeten, 2 neue Länder pro Woche aufzumachen. Von daher würde ich das nicht bemängeln, aber irgendwann den Switch zu machen zwischen diesem Hypergrowth-Modus zu einem gewissen Effizienzmodus. Also wann bringst du eigentlich mal ein paar Bain- oder McKinsey-Leute rein, die deine Prozesse und deine Lieferketten mal optimieren und so. Ich glaube, das hat zu lange gedauert, weil die Firma auch einfach sozusagen sehr autokratisch geführt wurde und sehr auf Wachstum und Narrativ geführt wurde. Das würde ich im Nachhinein sozusagen als Gründe für das Scheitern neben dem Makroklima bezeichnen. Ich glaube trotzdem, das Modell überlebt. Mit Flink gibt es mindestens noch einen Player, der das so einigermaßen erfolgreich macht. Würde mir das als Kunden als Option weiter wünschen. Ja,
es waren ja auch mega wilde Zeiten. Ne? Und im Endeffekt, wie du schon sagst, das ist in Asien, in Dubai, ist das absoluter Standard. Es wäre auch für Deutschland ganz schön, wenn das funktionieren würde. Einfach als ich fahre woanders hin, komme zurück und sage, ey, warum gibt es denn das hier nicht? Weil wir sind ja eigentlich so Westeuropa, sehr gut laufendes Land, ja, unterm Strich. Aber es ist natürlich Ich mag ja, also was ich besonders mag, ist, wenn du Dinge zu Ende denkst. Ich kann mich an eine Folge Doppelgänger erinnern, wo du dann gesagt hast, wie sollte eigentlich quasi Einkauf aussehen? Und da hast du ja natürlich völlig recht. Einkauf kann ja nicht in einer Großstadt wie Berlin so aussehen, dass jeden Tag Hunderttausende von Menschen in ein Auto steigen, ob sie eigenes ist oder ein Miles oder was auch immer, ist total egal, zum Lidl oder Aldi fahren, das Auto vollladen, rein, raus, Treppe, oben, unten, Parkplatz suche, ist ja total ineffizient. Da hast du mal so ein Bild an die Wand geworfen von quasi einem Elektrolastwagen mit Kisten, wo quasi der Fahrer gar nicht mehr selber fahren muss. Er läuft nebenher und tauscht einfach nur die Kisten aus. Und das ist ja wirklich so, das würde die ganze Stadt effizienter machen.
Supermärkte sind am Ende Showrooms für Lebensmittel, ne?
Genau.
Also da wird Fleisch aufgeschnitten, Käse aufgeschnitten, da liegen irgendwie Obst und Gemüse rum, damit wir das auch alle befummeln, zerdrücken und kaputt machen. Und am Ende wird ein Drittel wahrscheinlich oder ein Viertel im Supermarkt von der Frischware weggeschmissen. So, das ist doch nicht das bessere System. So, also ja, daran glaube ich eher nicht, ehrlich gesagt. Danach gab es natürlich immer so ein bisschen Häme sozusagen, also der Transparenz halber, das wurde dann irgendwann wurde von Getir gekauft zu sagen jetzt nicht besonders guten Konditionen. Das heißt, meine Investments sind jetzt irgendwie ein paar zigtausend vielleicht in Getir-Shares, die übrig geblieben sind. Um das einzuordnen, muss man halt auch immer sagen, was wäre sozusagen die Opportunitätskosten gewesen. Hätte ich mein Geld stattdessen in die Nasdaq geworfen oder in andere unprofitable Tech-Unternehmen, so, da hätte man sozusagen bis heute auch irgendwie 60-70% des Geldes verloren zwischendurch. Also das muss man immer im Hinterkopf, glaube ich, behalten. Was wäre sozusagen das nächste beste Investment, was ich mit dem Geld gemacht hätte? Wäre es entweder bereit, in die Nasdaq zu stecken oder in einzelne Tech-Unternehmen. Und in den 2 Jahren sozusagen, während sozusagen Gorillas sozusagen so ein bisschen verfallen ist, hätten die meisten alternativen Investments, die ich gemacht hätte, sagen, weil ich eben an Technologie glaube, eine Risikoneigung habe und so weiter, ja, hätten jetzt sich deutlich besser performt oder wären auch nicht werterhaltend gewesen.
Ja, ich finde es ja total faszinierend, ne? Also das ist ja so ein, was wir hier machen, das ist ein Unternehmerformat, ja, also ein Mittelstandsformat. Und du bist für mich eigentlich so eine typische Ein-Mann-Armee. Ja, also du hast natürlich den Jan und der Philipp, mit denen du dann den Podcast machst, aber du hast Unternehmensbeteiligungen, du bist als Berater für KKA tätig, das ist ein unglaublich erfolgreicher Podcast, den du mit ein paar Jungs teilst. Und dann kam ja auch noch dieses Keynote-Speaker-Ding dazu, ne? Wo du ja, wie ist das denn dazu gekommen? Also dein Medium hat dich ja auch raustransportiert in die Welt, dieser Podcast, aber du bist ja weiterhin auch, glaube ich, zur WAU nach Wallender gefahren, zur OMR, bist da Speaker oder auch Vortragender vorne. Was war denn da der Moment, wo du gemerkt hast, okay, scheinbar ist das so, dass das Bühne auch ganz gut funktioniert?
Das war wie alles in meinem Leben eigentlich nichts, was ich mir ausgesucht habe. Also ich bin, glaube ich, gut darin, dass wenn ich Opportunitäten sehe, vielleicht auch das sehr unternehmerisch, dass ich dann bereit bin zu springen. So, wenn ein großes Boot vorbeifährt, dann springe ich rauf, glaube ich, und versuche so Möglichkeiten zu sehen und nicht Risiken. Also ich habe sowieso ein relativ hohen Risikoappetit. Das heißt, ich mache Dinge manchmal auch einfach, weil ich glaube, es könnte der nächste Schritt sein. Ich fühle mich aber, bin jetzt typischerweise nicht der Typ, der sich auf Bühnen wohlfühlt oder das zu irgendeinem Zeitpunkt als Ziel definiert hätte, ich möchte mal auf einer Bühne stehen oder so. Das ist im Gegenteil. Ich hatte am Anfang mega Respekt davor. Inzwischen gewöhne ich mich dran. Keynote-Speaker wäre immer noch das Letzte, was ich mir ins LinkedIn-Profil schreiben würde oder so. Aber ich mache das teilweise, weil es andere Zwecke fördert, zum Beispiel neue Podcast-Hörerinnen bringt oder nochmal junge Leute an Universitäten zum Beispiel für einen Podcast zu begeistern. Oder für Unternehmertum oder Gründertum. Und wie das so ein bisschen, warum ich das dieses Jahr deutlich mehr gemacht habe, ist, ich glaube, ausschlaggebend war schon sozusagen dieser jetzt das zweite oder dritte Mal stattfindende Talk auf der OMR, wo ich so den Status für künstliche Intelligenz versuche, so ein bisschen zu beleuchten.
Das ist oft das Thema auch der Keynotes, ne? Da geht es viel um künstliche Intelligenz und wie geht es weiter damit?
Genau, die letzten 2-3 Jahre, sagen, seit das Thema jetzt nochmal relevanter ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich jedes, also ich mache nicht so ein Themenhopping, dass ich jetzt vor 3 Jahren über Krypto geredet hätte, über Web3 oder so, sondern ich Künstliche Intelligenz halte ich für ein Thema, was so einschneidend ist, dass es meine Zukunft und ich glaube die Zukunft der Wirtschaft beeinflussen wird. Und deswegen beschäftige ich mich so früh wie möglich damit. Es ist nicht so, dass ich jeden Trend aufgreife, aber den Trend halte ich für so wichtig, dass ich, wenn ich letztes Jahr über was anderes gesprochen hätte auf der OMR, hat es sich für mich falsch angeführt. Und ich glaube, wenn man jetzt auf das Jahr zurückschaut, kann man das total unterstreichen. So, es gab kaum relevante Ereignisse, die sagen nicht mit dem Thema, also sei es jetzt der Ausbau der Tech-Konzerne, Datacenter und so weiter, das hat ja alles mit KI zu tun. Ja. Nvidia ist sagen in wenigen Jahren der weltweit 3,7 Billionen oder was Nvidia jetzt wert ist, das in 2 Jahren passiert.
Und das ist das Thema, wo am meisten Geld aktuell reinfließt. Genau. Wir reden ja von hunderten Milliarden, die dort investiert werden, das ist Zukunftsforschung.
Ja, genau. Und das zu ignorieren, wäre Aufgabe verfehlt als Keynote-Speaker. Und genau, diesen letzten OMR-Talk haben irgendwie danach, also irgendwie die Halle war schon relativ die voll, wenn ich es richtig verstanden habe. Und den haben danach aber auch nochmal 300.000 Leute auf YouTube geschaut, was selbst für OMR-Verhältnisse sehr untypisch ist. Ich glaube, es gibt zwei OMR-Videos, die mehr haben. Das eine, also sagen beides Kriminelle, das eine Middelhoff-Reportage und das andere Montana Black.
Ich weiß nicht, ob wir das rausschneiden.
Bei Montana weiß ich nicht, da bin ich mir nicht so sicher. Der sieht nur so aus wie einer, sagen wir so.
Oh Gott, das wird immer aber, besser.
Ja, also auf jeden Fall hat das extrem gut funktioniert. Also, dann alle anderen, selbst irgendwie Markus Lanz und Habeck und was weiß ich, andere Videos in den Schatten gestellt. Ich habe lange nicht verstanden, warum. Inzwischen glaube ich, frage die Leute natürlich immer, warum sie mich für eine Keynote buchen. Und dieses Jahr, wie du richtig sagst, war ich bestimmt zweimal die Woche auf irgendeiner Bühne. Und was ganz viele gesagt haben, ist, dass sie entweder im Publikum saßen bei dieser Keynote und es einfach sehr überzeugend fanden und sagen, das ist genau, was unser Unternehmen mal braucht oder was unsere Kunden mal hören sollen. Aber ganz viele haben auch gesagt, dass deren CEO oder CIO oder ihre CFO das im Teams-Chat geteilt haben. Also wir kennen das Phänomen Dark Social, also dass Leute sich über WhatsApp oder Telegram-Gruppen Sachen schicken und dass das auch Reichweite schaffen kann. Aber dass das im Business-Kontext oder Arbeitskontext auch funktioniert. Also das sozusagen von oben delegiert so ein bisschen wahrscheinlich in der Regel oder auch geteilt von Kollegen, dort Inhalte quasi in Teams oder Slack oder was auch immer man benutzt intern geteilt werden. Und das habe ich sagen mehrmals anekdotisch gehört, sodass ich inzwischen glaube, dass das sagen für einen wesentlichen Anteil dieser 300.000 Hörer oder Zuschauer verantwortlich ist. Und wahrscheinlich hat der YouTube-Algorithmus das ein bisschen unterstützt, weil die Durchhörrate wahrscheinlich ganz gut war oder teilweise Leute sich das, weil es so ein bisschen dann immer so eine leichte Überlastung ist, haben sich viele Leute auch zweimal angehört, glaube ich. Und das sorgt wahrscheinlich dafür, dass der Algorithmus das wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter verbreitet.
Ja, und es ist ja auch gar nicht so einfach, deutschsprachigen Content zu dem Thema zu finden, mit dem man ja sich sehr frühzeitig damit beschäftigt, auch den Impact in alle Richtungen versteht. Also es ist ja immer dein großer Vorteil, du kommst nicht von unten nach oben, sondern kommst von oben nach unten. Und ich glaube, das runterzubrechen, auch in deutscher Sprache, da findest du auch nicht viel Content zu.
Das ist natürlich ein Problem, dass man darf immer gern vorwerfen, dass ich kein KI-Experte bin. So. Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht mein Ziel. Also ich muss sagen, besser als 99% des Publikums das verstehen. Genau. So, dann kann ich es gut erklären. Ich muss nicht das vor irgendwie dem Google-KI-Zentrum in Zürich halten, oder vor DeepMind-Leuten. So, die finden es wahrscheinlich albern. Wobei, ich glaube, die wirtschaftliche Sichtweise vielleicht sogar auch schätzen würden.
Genau.
Aber meine Aufgabe ist sozusagen, in einfachen Worten normalen Menschen zu erklären. Und das Traurige ist natürlich, dass die Leute, die es rein technisch noch besser verstehen, dass die halt oft sich nicht die Zeit nehmen, das anderen Leuten zu erklären. Das heißt, du hast entweder mehr oder weniger PR-Menschen oder CEOs der großen Firmen, die das Thema dann aus einer sehr wirtschaftlichen oder fast sagen lobbyistischen Perspektive erklären. Und dann die wirklich daran selber forschen, reden relativ wenig. Und das hat so ein Vakuum geschaffen, das ich versuche so ein bisschen zu füllen. Und ich glaube, einer der ersten Sätze, die wir im Podcast gemacht haben, so dass der Sinn des Doppelgänger-Podcasts oder der Analysen, die ich mache, ist, dass man mit mir lernt. Ne? Ich beanspruche nicht, dass ich diese Themen alle, also bei Ladenzeile, to be fair, haben wir 2009 Machine Learning gemacht, um Bilder zu erkennen, um Anzeigentexte automatisch zu entwickeln. Das, was man heute mit GPT macht, tatsächlich auch. Aber, und das habe nicht ich gemacht, sondern der CTO, sagen. Ich habe das am besten Fall so ein bisschen mitbegleitet. Aber natürlich stecke ich nicht seit 10 Jahren im Thema KI drin. So. Aber ich beschäftige mich natürlich sehr intensiv damit und versuche alle gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Implikationen zu verstehen. Und wie gesagt, das Ziel ist, dass 99% im Publikum was lernen. Ich glaube, das gelingt mir bisher ganz gut.
Ja, und du hast ja trotzdem auch sehr früh, wie fast alle, die im Internet in diesen Bereichen tätig waren, trotzdem Regelwerk, Algorithmen kennengelernt, die ja sehr auf das KI-Thema auch einzahlen. Ne? Die KI ist halt die logische Fortsetzung davon für mich. Von daher, das kannst du ja gut weiterdenken.
Wie KI abstrakt funktioniert, so, das kann man Leuten erklären, das kann man auch verstehen. Das Interessante ist ja, dass dann am Ende wieder andere Sachen wertvoller sind. Nämlich, dass wenn du KI verstehst, glaube ich, kommst du zu dem Schluss, dass es eben nicht die Large Language Models oder Foundation Models sind, die wichtig sind, sondern das Hardware, Daten, Zugang zu Chips, Daten, Zugang zu Kunden. Es geht wieder um die Tech-Monopole, es geht wieder um Endkundenzugang. Das ist also einer der Gründe, warum ich damals diesen Podcast gestartet habe oder warum ich schon immer, ich habe so einen publizistischen Urge, wie sagt man das im Deutschen, so einen fast Zwang, ne? Und dass ich will Leute so ein bisschen belehren, beschulen oder zu ihrer Bildung beitragen, wie auch immer. Und es hat so ein bisschen den Anfang genommen, als bei Idealo, sagen, waren wir sehr advers betroffen durch die Google-Shopping-Suche, ne? Dass Google quasi damals mit dem Panda-Algorithmus viele kommerzielle Angebote weiter nach unten gedrückt hat. Also man darf es inzwischen sagen, das hat sich im Gerichtsverfahren ja alles rausgestellt. So. Also der Panda-Algorithmus hat rausgefunden, dass Preisvergleiche nicht attraktiv für Nutzer wären. Gleichzeitig hat Google sein eigenes Preisvergleichsprodukt, aber ganz nach oben, sozusagen über. Es gibt interne E-Mails von Google, wo die belegen, dass Google gesagt hat, unser eigener Preisvergleich würde niemals in unserem Algorithmus ranken. Wenn wir wollen, dass Nutzer die sehen, müssen wir ihn oben rüber tun.
Sie haben die Monopolstellung einer Suchmaschine ausgenutzt, genau, um ihr eigenes Produkt, genau, nach oben zu raten.
Und schon damals habe ich irgendwie versucht, so durch Blogartikel und so zu erklären, was da eigentlich passiert. Und damals war die Stimmung noch längst nicht so tech-kritisch wie heute. Also heute versteht jeder die Gefahr, glaube ich, dieser großen Tech-Konzerne. Und damals galt ich in der SEO-Szene als Nestbeschmutzer irgendwie, weil ich irgendwie anderen Leuten das Essen wegnehmen wollte. Also ich habe natürlich, war ich ein Riesenprofitär von Google. So, was ich vorhin beschrieben habe, dass es so einfach ist, irgendwie Intelligenz in Geld zu verwandeln durch SEO. Ich bin schon dankbar dafür, sozusagen, was Google mir auch ermöglicht hat. Aber zu einer differenzierten Sichtweise gehört auch die Probleme anzusprechen. Und das ist einer der Gründe. Damals ging es um Leistungsschutzrecht und so. Nicht, dass ich das für eine gute Idee hielt, aber diese ständige Auseinandersetzung mit auch scheinbar oder mit Digital Natives, die ganz oft so Berufsoptimisten sind und alles, was Technologie ist, gut finden, das existiert schon deutlich länger als dieser Podcast. Aber der Podcast ist wahrscheinlich so die beste Art, das rüberzubringen, weil man Themen halt natürlich in mehr Tiefe mal durchsprechen kann.
Sag mal, auf dem ganzen Weg, der ja sehr, sehr beeindruckend ist. Also ich finde auch, was kann man aus einer einzelnen Person rausholen? Da finde ich, das machst du sehr, sehr, sehr ordentlich. Wer hat denn dich auf dem ganzen Weg begleitet, wo du auch sagst, gab es so Mentoren oder irgendjemanden, wo du sagst, das war echt wichtig für mich, das waren so auch menschliche Milestones?
Also ich glaube, ich war in keiner so geframten Beziehungen, die man so Mentorship oder so nennen würde. Aber ich glaube, das, was Mentor am nächsten kommt, sind sicherlich so die beiden Idealo-Gründer. Ich glaube, Martin ist schon ein sehr talentierter Marketer und Produkt.
Martin Sinner?
Ne? Martin Sinner, genau, Produktentwickler. Auch ein harter Lehrer manchmal, aber ich habe definitiv viel gelernt, gerade über Produktentwicklung, wie man Nutzer steuert, was man Nutzern zumuten kann und was nicht. Und Albrecht, der andere Gründer, dann glaube ich, jemand, der außerdem so sehr, sehr, also all das, was man über Martin sagt, kann man über ihn, glaube ich, auch sagen. Plus, dass er irgendwie auch ein sehr guter Kommunikator ist, Personal binden kann, Personal motivieren, incentivieren. Und mit beiden spreche ich bis heute noch. Und ich glaube, das ist vielleicht am ehesten sozusagen, was so eine Art Mentor entgegenkommt.
Aber
ich glaube, es waren auch immer Beziehungen, wo man gegenseitig voneinander gelernt hat, ab einem gewissen Punkt zumindest.
Genau, du hast ja auch die Springer-Vorstände kennengelernt, das KKA-Management, also auch wirklich extrem gute Manager. Ich kann mich erinnern, dass du eine sehr gute Beziehung zu dem Ron Hillmann hattest, der leider schon verstorben ist und uns alle begleitet hat. Aber das war schon so auch...
Genau, es gibt natürlich mehr Personen, die irgendwie Idole sind oder wo einen einzelne Sachen ansprechen oder motivieren. Abgesehen davon habe ich tatsächlich wenig Vorbilder im klassischen Sinne, glaube ich. Und ich hatte ein paar Vorbilder, und das Traurige an Vorbildern ist, glaube ich, dass wenn man versucht, sich schnell weiterzuentwickeln, dass man im schlimmsten Fall die so ein bisschen, es gibt diesen Spruch, never meet your idols oder so, dass man irgendwann einerseits auch merkt, dass hinter manchen Leuten auch gar nicht so viel steckt. Also gerade wenn man diesen Medienzirkus mitmacht, was ich durch den Podcast und die Bühne auch gelernt habe, ist, man beginnt natürlich viel mehr auch andere Medien und Kommunikationskonstrukte zu hinterfragen. Weil man merkt, ganz ehrlich, ich mache heute mehr oder weniger das Gleiche wie vor 5 oder 10 Jahren. So, ich analysiere Unternehmen, versuche zu lernen und das andere daran teilhaben. Und aber allein durch die Bühnenpräsenz oder mediale Präsenz wird es natürlich auf einmal ganz anders eingeordnet. Sondern wenn irgendwelche klerikalen Begriffe für dich gefunden, dann bist du irgendwie Online-Marketing-Papst oder SEO-Gott oder keine Ahnung. So, und ja. Einerseits sind das Dinge, die ich gar nicht so gerne annehme, ehrlich gesagt, für mich. Und andererseits denkst du halt, ich bin noch der gleiche Typ, mach 9-to-5 irgendwie den gleichen Kram wie früher. Und auf einmal wird man ganz anders wahrgenommen. Und das zeigt aber so ein bisschen auch, was vielleicht hinter anderen Leuten, die viel mediale Wahrnehmung haben, steckt, dass es auch nur normale Menschen sind. Ja, und gerade wenn man seine Idole trifft oder sich selber schnell entwickelt, dann ist natürlich auch so, dass man teilweise auch Leute entweder so entzaubert für sich selber oder überholt im Leben. Das hast du sicherlich auch schon oft gemerkt. Es gibt aber immer wieder Leute, die ich bewundere auch, weil ich natürlich ganz viele Dinge nicht kann und von ganz vielen Menschen lernen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich so viele Sachen gleichzeitig mache. Es gibt halt nicht diese Schublade, ob ich jetzt Investor oder Berater oder was oder Podcaster bin, sondern ich mache so viele Sachen gleichzeitig, weil es der beste Weg ist für mich, maximal zu lernen und maximal von vielen verschiedenen Menschen und mit verschiedenen Menschen zu lernen.
Was machst denn du für dich selbst? Also ich höre ganz, ganz oft in diesem Podcast-Format und stell die Frage auch gerne, was tust du nur für dich, um das Stresslevel zu senken, vielleicht auch mal einen schlechten Tag zu verdauen oder wo du wirklich sagst, das ist nur meins. Coach hast du ja nicht, haben wir gerade festgestellt.
100% von dem, worüber wir gerade gesprochen haben, mache ich nur für mich selbst. Also nee, es hat altruistische Züge, ich mache das, um anderen Wissen und Erfahrung weiterzugeben, aber das ist nichts macht mich glücklicher als das hier, das würdest du als Unternehmen ja auch sagen. Nichts macht mich glücklicher. Also, was ich mir erarbeitet habe, ist Freiheit. So. Das macht mich glücklich.
Ja.
Also, dass ich irgendwie damit Geld verdienen kann, dass ich mir um viele Sachen keine Sorgen machen muss und dass ich relativ frei entscheiden kann, was ich heute mache. Wenn ich jetzt hier rausgehe oder was ich vorher gemacht habe, das konnte ich so 70% meiner Zeit kann ich relativ frei verwalten. Und ich bin dafür mega dankbar und das darf man nicht vergessen. Und deswegen, ich habe es auf irgendeiner Karriereveranstaltung mal so gesagt, es gibt nichts Besseres, als sich einen Job zu suchen, den man nicht als Arbeit wahrnimmt. So, weil du wirst nie einen Tag bereuen, den du auf Arbeit gegangen bist, wenn du das machst, was du liebst. Klingt nach einem Klischee, aber sagen, ich glaube, wofür ich die letzten 20 Jahre gearbeitet habe, ist wirklich relativ frei sagen zu können, was ich will und machen zu können. Ja. Also ich kann nicht alles machen, was ich will, so, aber ich habe wenig Grenzen und ich kann über meine Zeit relativ frei.
Wenig Grenzen, auch wenig Abhängigkeiten. Du bestimmst also auch, mit wem du Zeit verbringst. Aber was machst du um die Batterien
auf? Das ist ein Luxus, glaube ich, den Leute unterschätzen. Deswegen ist mir das so wichtig, das zu sagen. Weil ich kenne ganz viele Leute, die unheimlich reich sind, aber jegliche Kontrolle über ihre eigene Zeit verloren haben oder ihre eigene Meinung nicht mehr sagen können.
Ja.
Und rumjammern, dass man nichts über Politik sagen kann, weil dann wird man gecancelt und so. Also ich würde nicht tauschen wollen und Milliardär sein und meine eigene Meinung nicht mehr sagen können.
Was machst du, um die Batterien aufzuladen? Was machst du, das meine ich ja so. Machst du Sport?
Dieser Job, um Batterien aufzuladen, sitze ich hier und rede nicht mit dir. Das kostet mich. Es gibt Sachen, die mich Energie kosten. Sagen wir, ich bin auf irgendeinem Kongress und dann muss ich noch ein paar alten weißen Männern irgendwie die Hand schütteln danach.
Okay.
Das kostet manchmal auch ein bisschen Energie. Oder es gibt schon Dinge, die Energie kosten. Oder die Steuererklärung machen, das kostet Energie.
Das stimmt.
Und aber aufladen sind sozusagen die Teile der Arbeit, die mir Spaß machen.
Okay.
Und natürlich auch ein paar private Sachen. Irgendwie, mir tut es gut. Ich habe mir während Corona angewöhnt, viel spazieren zu gehen. Also ich bin nicht der Typ, der irgendwie vom Taxi, vom Flughafen mit dem Taxi zum Termin, zum nächsten Termin mit dem Taxi und so, sondern ich versuche meine Termine so zu takten, dass ich zwischendurch eine halbe Stunde, wenn es irgendwie geht, mit dem ÖPNV einen Podcast hören zwischendurch oder ein bisschen zu Fuß gehen. Manchmal auch sagen, ich lunche nicht oder versuche Essenstermine zu vermeiden und gehe lieber 2 Stunden spazieren über Mittag und höre dabei Podcasts oder denke mir irgendwelche Dinge aus. Das ist was mir gut tut, also Bewegung, frische Luft, Sonne, auch wieder Wissen konsumieren dabei. Das definitiv ist, was mir gut tut. Gut. Ansonsten koche ich. Ich esse gerne und koche gerne.
Du kochst sogar ganz gut.
Ja, habe ich schon mal für dich gekocht?
Ja, war super.
Ja, danke. Genau, nur weil ich mir das Essen nicht leisten kann, du weißt es ja. Nee. Aber das ist tatsächlich was positiver Stress ist für mich. Ich versuche, mich ausreichend zu bewegen, ausreichend in der frischen Luft zu sein. Ich bin ein relativ genügsamer Mensch.
Das stimmt. Du hast ja noch so ein paar Investments. Also ich glaube, du bist ja bei Get Your Guide investiert, wo du deinen Körper quasi wieder gegen Anteile verkauft hast und noch ein paar andere. Das heißt, du hast ja in der Wahrnehmung zumindest extrem viele gute Gründer kennengelernt, die auch sehr große Unternehmen führen. Gibt es da für dich irgendeine Eigenschaft, die die alle eint oder wo du sagst, das stelle ich immer wieder fest? Ich hatte letztens einen Gast hier, der hat gesagt, ich glaube, die haben alle ADS. Das könnte eins sein, aber gibt es irgendetwas, wo du sagst, das hast du für dich festgestellt, was einen guten Gründer ausmacht, einen guten Unternehmer vielleicht auch?
Also die wichtigste Fähigkeit, die man braucht, ist ganz sicher sagen, Verkauf, Sales machen zu können.
Okay.
Ich kenne ein, zwei, die, wo ich sagen würde, das ist nicht deren Kernkompetenz. Die können das trotzdem ausreichend gut. Also sie sind jetzt nicht, haben nicht 2 linke Hände, aber die sind jetzt niemand, den du als so einen guten Sales-Typen qualifizieren würdest. Und ich glaube, das macht es immer schon mal 30% schwerer, wenn man sich nicht gut verkaufen kann. Und am Ende als Gründer, also du musst deinen Mitgründer oder Mitgründerin finden, das ist ein Sales-Job. Du musst deine ersten Mitarbeiter überzeugen, das ist ein Sales-Job. Du musst irgendwann Investoren überzeugen und du musst Kunden überzeugen.
Ja.
Das ist alles Sales. Und ohne das würde es nicht gehen. Also die ersten 2-3 Jahre deines Jobs sind nur Sales und dann sind andere Qualifikationen irgendwann schon auch noch wichtig. Aber dann, wenn du andere Leute nicht begeistern kannst für deine eigene Vision und deine eigene Mission, dann wird es, glaube ich, schwer. Das ist auch das, was man wahrscheinlich in der frühen Phase, wo ich in der Regel investiere, was man spüren muss oder nicht spüren muss. Also wenn jemand mich nicht begeistern kann für seine Idee, dann, also ich habe schon Leute gefunden, die so gute Sales-Leute waren, dass ich das Pitch-Deck normalerweise komplett weggeschmissen hätte, aber die Leute waren so überzeugend, dass ich dachte, es geht mir gar nicht mehr um die Industrie oder was du baust, sondern aber ich glaube an dich so. Ich weiß, dass du Leute begeistern kannst und vielleicht ist auch die nächste Idee, die du machst und dann investiere ich erst in dir, in die nächste Idee. Also ich glaube, Sales ist schon das, was am wichtigsten ist am Ende und so ein bisschen die Fähigkeit, Probleme zu sehen und unzufrieden mit der Welt zu sein. Ich glaube nicht, also ich denke gerade viel auf dem Gedanken rum oder sagen, was, wo ich sicherlich noch mehr reden werde drüber in Zukunft, ist, dass wir in Deutschland wieder mehr Ingenieure und Wissenschaftler finanzieren müssen und weniger BWLer. Ich hoffe, ich darf das sagen, weil ich selber BWLer bin und leider auch zu viele BWLer finanziere wahrscheinlich. Das Problem ist, dass mein Studium mich darauf vorbereitet hat, irgendeinen Logistik- oder Produktionsprozess 5% besser zu machen im Jahr. So, und das können wir in Deutschland, Europa schon auch sehr gut. Das machen Unternehmensberater, das machen BWLer, verbringen unheimlich viel Zeit damit. Aber das schafft dir nicht die Freiheit im Kopf oder schafft dir nicht das Problembewusstsein, um diesen Prozess mal wegzuschmeißen und zu überlegen, wie kann man ihn neu machen, wie kann man ihn besser machen, wie kann man ihn ersetzen, wie kann man dieses ganze Unternehmen disruptieren. Sollten wir diese Industrie überhaupt noch haben?
Ja.
Und das kann man sagen, einmal für ganz Deutschland als Problem so ein bisschen sehen, dass wir auf gewisse Industrien zu festgelegt sind. Aber auch im Kleinen ist es, glaube ich, so. Das heißt, so, wir brauchen, glaube ich, schon Leute, die. Und das war zum Beispiel was ich an einem Gorillas-Gründer mochte, die einfach komplett in Frage stellen, ob Dinge überhaupt richtig gemacht werden. Also wenn, das ist der Grund, warum Rewe niemals so den besten Lebensmittellieferdienst gründen wird. So. Weil sie überlegen, wie das in ihr bestehendes Modell passen kann. So, das ist dieses Innovators-Dilemma, deswegen wird Google wahrscheinlich nicht die Suchmaschine der Zukunft bauen und deswegen hat Google die AI-Entwicklung so ein bisschen verschlafen, weil sie kein Interesse daran haben konnten, dass es anders wird. Weil
und wenn du in deinem aktuellen Geschäftsmodell so wahnsinnig erfolgreich bist, hemmt auch das Innovation, weil du eine Abschöpfungsstrategie dann im Regelfall hast und sagst, wir bauen einfach das, was gut funktioniert, weiter aus.
Genau. Genau. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, auf Underdogs zu setzen, auf Leute, sagen, die, und ich glaube, zum Beispiel die größte Skill von Elon Musk ist, glaube ich, zum Beispiel nicht, dass er unheimlich genial ist, sondern dass er keine Regeln akzeptiert. So, das hat unheimlich viele negative Auswirkungen auch. Und ich glaube mehr und mehr, dass sozusagen seine Genialität in Anführungsstrichen gar nicht darauf beruht, dass er besonders schlau ist, sondern dass er einfach keine Regeln akzeptiert. Und das kann helfen, wenn man Raketen baut, wenn man Elektroautos baut, so wie sie noch nie gebaut worden sind. Ob das dann im politischen Sinne dann wieder so gut ist, wenn man sich dann gegen jegliche Regeln hinwegsetzt, ist ein anderes Problem. Aber ich glaube, um neue, erfolgreiche Firmen zu bauen, ist das erstmal eine unheimlich gute Eigenschaft, so wenig wie möglich zu wissen, über wie es eigentlich gehen sollte.
Ja, es sind schon sehr, sehr viele, auffällig viele Unternehmer wie Steve Jobs und auch Elon Musk, die quasi nicht on the edge sind, sondern over the edge und das deswegen geschafft haben. Und wo auch alle sagen, die Zusammenarbeit war eine Katastrophe, aber er hat einfach immer 10 Schritte vorweg gedacht und das konnte keiner verstehen und aufsaugen. Es gibt nicht dieses B-Management, was das abfangen könnte, weil er bewegt sich als freies Radikal und nur deswegen funktioniert es aber auch. Was, vielleicht hast du noch einen für uns, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ein Lifehack. Also hast du irgendetwas in den letzten 15, 20 Jahren deiner Karriere festgestellt, wo du sagst, das wende ich an und das macht mich nochmal deutlich effizienter, das spart mir im Alltag Zeit und hebelt mich als Person?
Also ich glaube, wo das meiste Wachstum entsteht, ist nicht immer mehr Dinge zu tun, sondern Fokus. Klingt natürlich auch so ein bisschen wie eine Binse, aber bei Rocket, wo es ja nur um Hypergrowth geht, habe ich eigentlich immer versucht zu vertreten, dass es nicht darum geht, irgendwie 10 Marketingkanäle zu machen oder 10 Länder gleichzeitig, sondern das ist, glaube ich, immer die Fokussierung von Ressourcen auf die ein, zwei wichtigen Sachen. Also du wirst, wenn du dir im Nachhinein große Unternehmen anschaust und wie sie gewachsen sind, wirst du immer eigentlich ein, zwei Bestimmungsgründe dafür sehen, die man relativ gut so sagen rauseisen kann, die das den Erfolg erklären. Und was zu viele Unternehmen machen, ist, glaube ich, und das kann man also auf seine eigene Arbeit beziehen, aber auch auf ein ganzes Unternehmen auch, dass sie 10.000 Sachen machen. Irgendwie kleine Marketingkanäle, die 0,3% Umsatz machen, dafür werden irgendwelche Pixel aufgebaut, die schaffen unheimlich viel Komplexitätskosten für das Topline-Wachstum der Firma, aber vollkommen irrelevant. Ja. So, damit verbringen wir viel zu viel Zeit, glaube ich. Und jetzt kann man sagen, ich verstoße da selber dagegen, weil ich so viele verschiedene Sachen mache.
Wollte ich gerade sagen, wir sind beide keine guten Beispiele für diese Regel.
Ja, aber das Ding ist, dass das, was ich mache, mache ich dann eigentlich
intensiv
sehr,
und fokussiert.
Sehr fokussiert und sehr priorisiert. Was ich bis heute nicht weiß, ist, ob man Priorisierung irgendwie beibringen kann. Also wie das geht. Es gibt so ein paar Frameworks, Eisenhower Matrix und so. Ich weiß nicht, ob das sozusagen Talent oder erlernbar ist, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das Talent zu haben, zu wissen, welche Arbeit man liegen lassen kann. Also ich bin mir sicher, würdest du Martin Sinner fragen, meinen ehemaligen Chef, dann würde er sagen, Philipp hat, also er musste mich ständig an irgendwelche Sachen erinnern, die er vielleicht für wichtig hielt. Vielleicht waren sie sogar auch wichtig für ihn. Die aber dadurch, dass ich bei Idealo, das habe ich jetzt noch gar nicht erzählt, ne? Also ich habe jetzt aber neben Flug und SEO und Daten und Kategoriemanagement und BizDev, habe ich irgendwie wirklich wahrscheinlich 4, 5 Jobs gleichzeitig gemacht. Aber ich habe natürlich, damit ich das konnte, habe ich überall nur die 20 wichtigsten Prozent gemacht, also dieses Pareto-Prinzip mehr oder weniger gelebt. Und das heißt natürlich zwangsläufig, dass E-Mails liegen bleiben. Und ich glaube, damit in einem Corporate-Umfeld ist es natürlich schwer zu sagen, ich habe diese E-Mail nicht beantwortet. Aber sagen für mich und sagen das Maß an Freiheit, das ich habe, ist es eine ganz normale Sache, dass ich irgendwie E-Mails, Anrufe oder SMS manchmal auch nicht beantworte, weil ansonsten könnte ich nicht weiter, dann könnte ich nicht so viel machen wie, dann könnte ich nicht so schnell lernen, dann könnte ich nicht so viel machen. Das heißt, mein Outlook-Eingang ist für mich wie so ein Social-Media-Feed. Das heißt, ich scroll da durch und entweder geben mir Dinge das Gefühl, ich muss das jetzt machen. Und wenn nicht, kann es auch sein, dass man mich daran erinnern muss nochmal oder dass sie auch untergehen. Und ich glaube, dass insbesondere für Unternehmer und Unternehmerinnen wo man so einen gewissen Grad an Freiheit unterstellen kann. Ich glaube, man darf nicht, ich sage ganz oft Leuten so, dass wenn ich nicht innerhalb von 24 Stunden antworte, gilt das als genehmigt. Ich glaube, das ist als Chef zum Beispiel oder Chefin eine gute Möglichkeit, weil du willst natürlich nicht, dass Mitarbeiter auf dich warten müssen, sondern deine Firma muss ja weiterlaufen, auch wenn du mal nicht responsive bist. Oder wenn irgendwie Journalisten fragen, ob ein Zitat freigegeben werden kann. Ich sage dir immer im Interview schon, ich hätte gern sozusagen eine Freigabe, wenn ihr zitiert, so, aber wenn ich nicht antworte, gilt es als genehmigt, so, damit niemand von mir abhängig ist. Ich glaube, da muss man schon auch fair sein. Aber ansonsten muss man, glaube ich, priorisieren. Ansonsten könnte ich nur halb so viel von dem machen, was ich mache.
Finde ich ganz gut. Für mich war es wirklich game-changing. Ich habe seit einem Dreivierteljahr einen sehr, sehr guten Referenten, der alle meine E-Mails durcharbeitet und die Top 5% landen bei mir und dann auch ganz oft, wie sollen wir beantworten oder willst du selber beantworten? Ja. Und das ist eine unglaubliche Hilfe, die mich auch diesen Podcast hier machen lässt. Und deswegen bewundere zutiefst diese Ein-Mann-Armee. Das könnte ich nicht ohne mein Team. Könnte ich gar nicht. Ne? Also von daher ganz, ganz großen Respekt. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ich hoffe, euch hat die Folge mit dem Pip genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich sag mal, Mittwoch ist Mittelstars-Tag. Vergesst auf keinen Fall, Dinge zu kommentieren, zu liken und uns zu followen und gerne auch alle möglichen Fragen stellen, die euch so in den Kopf kommen oder auch wer hier demnächst sitzen sollte. Und eine erfolgreiche Restwoche. Bis bald.